Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Datenkanals auf Radio OKJ. Hier ist der Jens Kubizil und neben mir sitzt...
Ja, ich bin der Jörg, hallo. Ja, wieder zusammen. Genau, jetzt noch ein hektisch schnelles Mikro angemacht.
Ja, ohne Mikro ist es immer so schlecht mit der Sendung.
Richtig, aber ganz ehrlich, das habe ich auch bei anderen Sendern, also so, ich sag mal, semi-professionellen Sendern schon erlebt, dass die halt gesprochen haben und vergessen haben, das Mikro anzumachen. Also bei einem der Leute, man hat den anderen dann nur so leicht im Hintergrund gehört. Okay. Umgekehrt muss ich halt echt sagen, das sind solche Sender, wo es, das macht es noch natürlich.
Genau.
Das ist nicht so Retorte und Programm wird früh zusammengesetzt und der Tag ist gelaufen.
Genau, also so wie ihr es hier bei Radio OKJ jetzt noch erleben könnt, insbesondere beim Datenkanal.
Genau, noch richtig Radio erleben.
Genau. Genau, damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung.
Mhm, richtig. Ja. Haben wir noch einen Überblick, in bei welcher Zahl wir stecken?
Ich nehme mich nicht also, mehr so richtig. Ich habe so einen ungefähren Überblick. Ich müsste jetzt aber auch gucken, also aus meiner Sicht müsste das jetzt die... 47 sein, aber du stellst immer so komplizierte Fragen. Mit Zahlen kenne ich mich nicht so aus. Also ich glaube, ich habe vor kurzem den Datenkanal Nummer 45 rausgehauen. Einer liegt noch bei mir in meiner Festplatte. Genau, und dann ist das jetzt die Nummer 47. Mhm. Richtig. Also genauso, wie ich mir das dachte.
Na, sehr gut. Genau, dann werden wir wahrscheinlich das Gleiche tun oder wie auch in den Datenkanal 45 und 46.
Genau, wir rollen das quasi nochmal von ganz Anfang auf. Weil also wir haben ja sozusagen die letzten zwei Datenkanäle gefüllt mit Verschlüsselung.
Genau.
Also wir haben über TLS gesprochen, versucht so ein paar Aspekte zu beleuchten.
Mhm.
Also haben wir uns so ein bisschen hergehangelt über Zertifikate, was es ist, woher man die kriegt und so weiter und wie das Protokoll funktioniert. Also ja, wie man sozusagen sich mit dem Server unterhält oder Server mit dem Client und das waren so die Aspekte des Ganzen.
Genau. Um einfach mal so ein bisschen ein Gefühl einerseits eben für den Anwender dafür zu vermitteln, was letztendlich eben in diesem HTTPS, man gibt es vielleicht auch hoffentlich mittlerweile recht leichtfertig da oben ein.
Oder lässt es den Browser machen?
Oder lässt es den Browser machen, genau. Da gibt es ja dann entsprechend auch für alle, ich weiß es nicht, ob es wirklich alle sind, aber für mehrere Browser gibt es auf alle Fälle die Erweiterung, dass das HTTPS automatisch gewählt wird, wenn man oben nichts anderes angibt. Beziehungsweise der müsste doch auch das HTTP umwandeln in HTTPS, wenn es denn möglich ist.
Ja, ich denke, das ist allein macht er
das HTTPS Everywhere, wenn ich oben HTTP eingebe, macht der mir doch dann wenn es möglich ist, auch ein HTTPS draus.
Nee,
macht er nicht.
Also nicht, wenn es möglich ist, sondern wenn er das kennt. Also das HTTPS Everywhere ist so eine Erweiterung für den Browser, also das muss man sich extra installieren, so als Add-on. Und der bringt quasi so eine große Liste von Domains mit, wo dann drin steht, ja, keine Ahnung, Datenkanal gibt es bei HTTPS zum Beispiel. Mhm. Und dann switcht er sozusagen dann oder sagt dem Browser, lieber Browser, du hast das per HTTPS gemacht, jetzt mach mal per HTTP gemacht, mach's mal per HTTPS. Aber es gibt Seiten, die können HTTPS, aber die kennt der nicht und deswegen switcht er auch nie um. Das heißt, man kann sich dann an den wenden, also gibt es so eine URL oder wer ein bisschen technische Ahnung hat, kann per Git den einfach einen Pull-Request schicken und sagen, hier, mach das mal, also das sind XML-Dateien. Und dann wird das eingepflegt und mit dem nächsten Update kriegt man das dann halt. Also das ist sozusagen die eine Möglichkeit, die geht. Aber die Webseiten können das ja auch selber sagen. Lieber Browser, ich kann jetzt übrigens SSL und besuche mich dann immer mit SSL.
Genau, wenn du möchtest, dann schalte um. Denn ich weiß gar nicht, wie es so ist. Also Links, so was so jetzt diese wirklich schrägen Browser sind, Links, Lynx, W3M, die beherrschen ja auch alle TLS, also HTTPS in dem Sinne.
Ja.
Mir fällt jetzt kein Browser ein, der es nicht unterstützen würde.
Dillo? Ich weiß es nicht. Dillo?
Oh mein Gott, gibt es dieses Ding?
Ja, den gibt es noch. Also ich weiß es nicht. Also,
sicher?
Ich habe jetzt nur den Namen mal eingeworfen, weil es gab, ich glaube, bei einem es gab auch diesen ganz minimalen Usable, UZBL.
Ah, okay.
Also der quasi nur so eine Art Rendering-Engine ist und der keine Cookies kann von Haus aus und der quasi gar nichts kann, den du quasi mit Skripten dann anfüttern musst. Und da weiß ich auch nicht, ob der vielleicht auch kein SSL kann. Also das weiß ich nicht.
Denn mehr oder minder setzen ja alle großen Browser oder alle verbreiteten Browser auf einer der Rendering-Engines, also auf einem dieser Backends vom Firefox, vom Chrome, beziehungsweise vom Internet Explorer auf. Und von daher kommt dann die Funktionalität einfach mit. Und das Einzige, genau, wo es so einem noch passieren kann, ist bei diesem ganzen Mobilkram. Die sind manchmal ziemlich spartanisch implementiert, wenn man da vor allen Dingen jetzt irgendwelche Apps hat, die selbst einen Browser erfunden haben. Da habe ich es auch schon gehabt, dass dann solche Sachen nicht funktionierten.
Also ich habe jetzt gerade mal geguckt nach dieser Strict Transport Security Geschichte. Also das heißt, wenn mein Server dem Browser sagt, lieber Browser, komm bitte per SSL oder per HTTPS letztlich auf meine Seite und die Seite sagte, also es gibt so eine Seite, die heißt caniuse.com und da kann man halt ganz verschiedene Features angeben, unter anderem das STS und die sagen halt, wenn man das angeschaltet hat, hat man irgendwie so eine knapp 80%ige Abdeckung von Browsern und das können quasi alle Browser recht gut, außer dem Opera Mini, der kann das gar nicht und der EA, also Internet Explorer Mobile und UC Browser for Android. Das sind die Browser, die hier genannt werden, die das nicht können. Allerdings fehlen hier so Browser wie, was du gerade gesagt hast, W3M, Links und
aber
und,
die,
also die fehlen einfach hier.
Aber bei denen, die würde ich dann auch in die Positivliste mit einordnen, denn die haben sind angeknüpft an die OpenSSL-Bibliothek und dementsprechend unterstützen die das. Denn in dem Sinne, die größeren Browser haben es auch selbst implementiert, aber für die einfachen, für die oder für das selbstgebastelte Verbindung ist eben dieses Programm die Sammlung von Programmen, dieses OpenSSL, das Mittel der Wahl, also wo letztendlich diese Bibliothek dahinter liegt. Und genau mit dem OpenSSL kann man dann eben diesen verschlüsselten Verbindungskanal aufbauen. In dem Sinne auch, wie wir es ja schon mit in der Einsendung erläutert hatten, kann man das auch per Hand nutzen. Sprich im Prinzip auf mit OpenSSL und S-Client ist dann dieser Parameter, diesen verschlüsselten Kanal zum Server aufbauen und kann dann innerhalb dessen eben Klartext sprechen. Also das ist dann eben auch wieder genau der Punkt. Verschlüsselung existiert für unterschiedliche Protokolle. Das, was wir halt jetzt am meisten diskutiert haben, ist das HTTPS. Das, was für die Verschlüsselung im Web, also für die Webseiten zuständig ist. Aber es gibt daneben eben auch noch die Verschlüsselung beim E-Mail-Transfer, beim E-Mail-News. Als ganz schlimmes Feature gibt es auch noch FTPS. Das ist auf dem FTP-Protokoll eine Verschlüsselung. Und FTP hat so ein paar andere Spezialitäten drin, weswegen dann eben das FTPS der absolute Krampf ist. Denn auf einer Firewall kann man entweder nur noch das Scheunentor öffnen und alles durchlassen oder man macht dicht und es geht gar nichts.
Genau.
Das ist dann der Nachteil, denn es greift genau an der Stelle der Punkt, die Verschlüsselung stellt mir sicher, dass auf dem Kommunikationsweg vom Browser oder eben vom Programm, vom Endanwenderprogramm, also FTP oder E-Mail, zum Server hin kein anderer mitlauschen kann. Das ist der eine Punkt. Also die Nachrichten sind nicht einsehbar, die Nachrichten sind nicht manipulierbar und die Nachrichten sind auch, oder beziehungsweise eine Veränderung der Nachrichten wird festgestellt. Also die Integrität. Nochmal an den also du hast ja mehr das theoretische fundierte Wissen zur Verschlüsselung. Integrit 4, 5
CIA. Also, es gibt mehr. Also sozusagen ist, also so dieser Kurz
CIA war nur die drei.
CIA ist Integrity, Authenticity und Confidentiality. Also das, also so Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit, dann gibt es noch Verfügbarkeit. Mhm. Dann ist Non-Reputation, heißt im Englischen nicht, nicht Abstreitbarkeit.
Okay.
Also was auch jetzt sozusagen als Schutzziel noch manchmal mit hinzukommt, ist sowas wie Anonymität und Pseudonymität.
Mhm. Aber das ist ja also weniger bei TLS oder
ach,
bei
ja, ja. Also solchen Verschlüsselungen. Ich meine, gut, bei TLS an sich, ich dachte, es geht jetzt so um eine allgemeine Aufzählung.
Achso, nee, mir ging es eigentlich jetzt eben so im Rahmen von TLS.
Nee, da brauchst du halt Vertraulichkeit, Integrität.
Genau. Und das sind halt genau die Sachen, worum sich eben dieses TLS-Protokoll kümmert, dass es mir ein Mittel gibt, um mit einem Surfer oder allgemein gesehen mit einer Gegenstelle zu kommunizieren und dass in dem Sinne eine Sicherheit gegeben ist.
Genau. Ich habe jetzt nur gerade verzweifelt mal versucht, hier so einen Überblick zu finden, wer jetzt SSL kann oder nicht. Mhm. Und es gibt da eine Wikipedia-Seite dazu mit Vergleich zu Webbrowsern, aber die vergleichen halt, also da gibt's, ich habe keinen Punkt gefunden, der sich jetzt mit TLS, SSL auseinandersetzt. Also entweder können das alle und das haben sie einfach irgendwo im Text dann verloren, diese Information, oder es ist einfach nicht mit ausgewertet worden. Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt auch hier, nee.
Können wir jetzt auf die Schnelle nicht mitliefern. Ja, genau. Und eben das präsenteste Beispiel, was einem in dem Sinne begegnet, ist einfach die Verschlüsselung im Browser. Deswegen hat man die halt mit Hauptpunkt aufgegriffen und haben an der Stelle halt einfach erläutert, was hängt so alles dran, eben im Sinne dieser ganzen Zertifikate, dieser ganzen Benutzung.
Und also eine Sache habe ich trotzdem gefunden. Ja. Mhm. Und zwar Dillo war in der Tat so ein Volltreffer. Also Dillo kann von Haus aus, je nachdem, wie man den gebaut hat, kein SSL. Mhm. Also man muss halt bei Configure halt -- enable SSL sagen, dann ja. Mhm. Und ohne dem kann das halt nicht.
Aber bei Dillo war das nicht der Browser, der auf der Firefox-Engine, auf der Gecko-Engine aufgesetzt hat? Oder hatte der was Eigenes?
Ich bilde mir ein, dass, also wenn ich habe den auch das letzte Mal vor ungefähr 100 Jahren benutzt.
Ja.
Das war irgendwie eine Engine, die vom komplett. W3M kam. Es gab da diesen Amaya, der auch vom W3M entwickelt worden ist. Der braucht
dieses Amaya?
Vielleicht täusche ich mich jetzt auch vom Namen. Aber
ich bin jetzt gerade bei Mosaic noch ganz schlimm weit.
Amaya oder Avaya oder sowas
ist. Nee, dieses Amaya, probieren wir das Amaya, ich glaube, das passt schon.
Web-Editor gibt es ja.
Also ich kann mich an einen Browser, den habe ich nämlich auch eine Zeit lang benutzt, der setzte einfach nur auf dieser Gecko-Engine, also der Rendering-Engine vom Firefox auf. Und
Midori.
Nee.
Okay,
ja. Aber es gibt ja auch diverse, die auf dieser Gecko-Engine aufsetzen. Mhm. Eine Zeit lang habe ich nämlich auch Conkero verwendet, wo ich auch...
Das klingt nach KDE, oder?
Nee, das ist nicht der mit K.
Das ist Wim-Ding.
Richtig. Ja. Also nee, um Gottes Willen, kein Wim. Also überhaupt nicht, ich doch nicht.
Jed war das.
Nee, also Emacs, also ja, es ist eine Emacs-Bedienung. Aber genau, also das war einfach ein sehr tastaturorientierter Browser, den ich eigentlich auch in vielen Punkten mir wieder zurückwünsche, aber im Moment fehlt mir einfach der Sprung nochmal, die ganze Config und alles durchzugehen. Ja, aber eben von diesen Browsern gibt es verschiedene, genau. Mhm. Und in dem Sinne sind dort auch die Möglichkeiten halt gegeben oder nicht, aber im Großteil ist es eben einfach gegeben. Denn wenn man sich's anschaut, die einfache Google-Suche, auch wenn man die, wenn das jetzt nicht unbedingt zu empfehlen ist, aber eben die
Standard. Die DuckDuckGo-Suche meinst du?
Genau. Also ich
weiß. Die Startpage-Suche.
Ja, Startpage, das ist aber ein anderer. Nee, ich meine die DuckDuckGo-Suche. hat mich so. Also um jetzt nochmal abzuschweifen bei DuckDuckGo, hat mich ernsthaft verwundert in einer Zeit, so von den Features und alles. was die alles bieten.
Diese und Befehle, die du da eingeben kannst, also wo du so oder so.
Nee,
so.
Grundlegend überhaupt, okay. Was sie so eingebaut haben, oben, dass du die Vorschau bekommst, eben aus der Wikipedia, das hat wohl auch Google.
Genau.
Diese Videos da oben und dass du richtig auf SoundCloud zugreifen kannst, die nutzen diverse andere Informationsquellen, die sie eingebunden haben. Ich habe ernsthaft jetzt wieder meine Google-Suche benutzt und war schockiert, in welchen Jahrhundert ich wieder zurückgeworfen wurde. aber ich habe dann nachgeguckt, dieses DuckDuckGo ist ein offenes Projekt. Das liegt auch bei GitHub.
Okay.
Und da gibt es auch den Quelltext dazu und da gibt es halt auch so eine Community. Und deswegen ist mir auch klar, warum diese ganzen coolen Feature da drin sind. Das ist unterm Strich auch vieles, wo ich denke, oh ja, das hätte ich auch eingebaut. Und so verschiedene Sachen. Und da scheinen nämlich auch einfach Leute da am Werk zu sein, die das Teil benutzen.
Genau.
Und es nicht als Marketingmaschine entwerfen.
Wobei ich mich bei DuckDuckGo trotzdem immer frage, was deren Geschäftsmodell ist. Also wie die am Ende Geld verdienen wollen oder wie sie jetzt schon Geld verdienen. Also das ist sowas, ich meine, bei Google ist es klar, was ist da...
Ja, gut, mit den Daten verdiene ich. Nee, bei DuckDuckGo ist, jedenfalls, ich rede mir ein, dass es eben der Enthusiasmus ist. Dass da wirklich Leute dabei sind und eben sagen, ey, ich habe eh noch den Speicherplatz oder ich habe das. Genau das Konzept habe ich mir noch nicht angeguckt, wie es bei denen aufgebaut ist. Wie, vor allen Dingen, das Interessante ist ja die Serverstruktur. Von der Geschwindigkeit her kann ich nicht klagen.
Ja.
Die sind super. Und eben auch von den Möglichkeiten der Webseite.
Also
in dem Sinne müssen da Ressourcen dahinter stehen. Aber umgekehrt halt Wikipedia, OpenStreetMap und andere Projekte existieren ja auch. Also deswegen halte ich es nicht für abwegig, dass in dem Sinne auch ein paar Enthusiasten eine derartige Suchmaschine gestemmt bekommen.
Also ich hab nur mitgekriegt, dass die vor kurzem erst wieder auch Geld ausgeschüttet haben an verschiedene Open-Source-Projekte. Also die haben offensichtlich irgendwoher, scheinen sie Geld zu kriegen. Also zumindest haben sie so viel, dass es auch wieder...
Das wieder loswerden müssen.
Ja, genau. Und das war für, ich dachte für mich so die Frage auf, wo eigentlich das Geld herkommt. Also, also wenn es jetzt sozusagen...
Denn Werbung haben sie nicht?
Nee. Und aus Fördergeldern, also wenn es Fördergelder wären, dann könnte man die nie irgendwie...
Die dürfen sie nicht weiter verteilen.
Genau, mit der Gießkanne weiter verteilen. Also das ist sicherlich interessant, mal da zu gucken. Aber Werbung habe ich auch noch nie gesehen auf der Seite, das stimmt.
Also vielleicht greifen wir das auch einfach mal auf als eine Dings für eine Sendung, das Thema Suchmaschinen.
Ja.
Denn wenn wir dazu technisch reingucken, das ist auch sehr interessant, wie Suchmaschinen arbeiten. Also
genau.
Wenn man dann richtig schön abschweift, dann noch in solche verrückten Algorithmen wie MapReduce, was über Google gekommen ist, was aber im Prinzip auch eigentlich schön oder klassisch oder auch einfach passend ist für genau diese Funktionen für eine Suchmaschine, was eine Suchmaschine braucht. Denn technisch ist das auch ein schönes Thema.
Stimmt.
Eben genau diese ganzen Suchmaschinen sind eben Seiten, die einen mittlerweile zur Verschlüsselung zwingen. Also in dem Sinne, Google kann man nicht mehr ohne Verschlüsselung aufrufen, weil man dort immer wieder den Redirect bekommt auf die HTTPS-Seite und dementsprechend sind solche Browser, die eben kein HTTPS unterstützen, raus. Also die werden dadurch einfach ein bisschen oder so sehr ins Abseits gedrängt, dass sie dann überhaupt nicht mehr relevant sind.
Genau, aber es ist beim Datenkanal, den kannst du auch nicht mehr ohne Verschlüsselung aufsuchen. Da ist es quasi genau dasselbe. Also du wirst auch dazu gedrängt, gezwungen quasi Verschlüsselung zu benutzen. Und ohne dem geht das nie. Nee, was ich dachte bei DuckDuckGo, die haben diese Bangs, heißen die in der Fachsprache, also so ein Ausrufezeichen, wo du dann sagen kannst, Ausrufezeichen Wikipedia und dann Suchbegriff. Und dann sucht er halt sozusagen nur bei Wikipedia danach.
Das wusste ich gar nicht.
Okay. Oder das ist, da gibt es ganz viele von diesen komischen Ausrufezeichen-Geschichten.
Ah, cool. Ne, werde ich dann auch mal untersuchen. Das ist das, was ich zwar oben über meine normale Firefox-Suche abdecke. Da habe ich dann die entsprechenden Suchstellen drin, die Suchmaschinen. Aber wenn das natürlich im DuckDuckGo auch mit drin ist, ich sehe hier auch, da gibt es irgendwas mit Languages.
Also du kannst Ausrufezeichen GoDoc eingeben und dann Suchbegriff, dann sucht er nach Go-Dokumentation zum Beispiel.
Oh, das ist ja cool.
Genau. Oder Go-PKG sucht er nach bei Go-Packages halt. oder Ausrufezeichen W war eben diese Wikipedia-Suche und keine Ahnung, Ausrufezeichen Amazon suchte bei Amazon. Mhm. Und also sie werben damit, dass sie 8093 Bangs haben. Mhm. Und man kann halt seinen eigenen auch einreichen, wenn man das möchte.
Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, das spricht dafür, dass da irgendwelche Nerds dahinter hängen.
Genau, ja. Nein, die hatten auch relativ schnell aus meiner Sicht so eine Tor, hidden Service. Und haben, betreiben den immer noch. Das heißt, man kann übers Tornetz quasi im Dark Web auf DuckDuckGo zugreifen und da auch suchen. Also das, also sie haben da auch, also es legen auch ein bisschen Wert auf Privatsphäre. Also auch so, dass die dir sagen, dass die standardmäßig keinen Cookie setzen. Aber wenn du willst, setzen die einen Cookie und dann kannst du es customizen und so weiter. Also sozusagen.
Ja, die sind, gehen sogar so weit, zum Beispiel YouTube-Inhalte werden im Prinzip von denen gezogen und du bekommst eine Warnung, wenn du mit dem Link nämlich die zu YouTube springen wirst und den ansonsten betten die dir nämlich oder zeigen die dir den YouTube-Inhalt an, ohne im Prinzip die Informationen an YouTube weiterzugeben.
Cool.
Das und eben von so diverse andere Sachen sind damit eingebunden. Das in, also ich finde es auch optisch schön gemacht, dass oben dann im Prinzip das mit aufblendet, wo man die Videos, Bilder, Suche und ähnliches hat. In der Übersicht und darunter aber im Prinzip auch noch die Suche. Ah, jetzt bist du richtig bei YouTube gelandet. Hm. Such mal irgendein, genau, so gibt es irgendwas von
Video bei YouTube? Mal, ich such mal ein Video YouTube, ein YouTube-Video.
Genau. So, und wenn du das da oben abspielst, dann müsste das nämlich im, im DuckDuckGo kommen.
Ach hier, ah, YouTube Privacy Warning. Krass. hier, ah. Das ist ja abgefahren. Ja, das, das wusste ich noch nicht. Also ich nutze letztlich, ach, jetzt geht's gleich los. Achtung, jetzt wird's gleich laut.
Ja, ist der Rechner überhaupt angebunden mit bei uns? gesperrt durch GEMA.
Nee, gesperrt durch GEMA, das ist...
NoScript.
Ja, genau, NoScript in dem Falle, was sich hier bemerkbar macht. Also letztlich, ich mache das bei mir immer so, dass ich das in den YouTube-Downloader reinwerfe. Mhm. Also ich habe also einfach sozusagen, nehme die URL quasi, schmeiß den da rein und lass es runterladen und irgendwann, wenn der Download-Ordner zu voll geworden ist, dann gucke ich mir mal die Videos an. Nee, ich, also weil ich häufig so Sendungen mit mehrfacher Geschwindigkeit angucke und das ging lange Zeit nativ bei YouTube, nee, mittlerweile geht's.
Geht's.
Und dann mache ich halt irgendwie in dem Fall VLC an und
genau. Wobei ich da sagen muss, mit VLC kann man es besser steuern.
Genau.
VLC kann von der Schrittweite kann man das besser einstellen. Denn einige, Entschuldigung, aber muss man echt mit, also kann man gut mit doppelter Geschwindigkeit gucken.
Und kriegt trotzdem eine halbe Information.
Richtig. Wo ich mich auch bei manchen Sendungen oder Videos frage, ob die nämlich nicht auch ein bisschen runtergedreht sind, dass die Originalproduktion, ich sag mal, mit 0,8-facher Geschwindigkeit einstellen, um was weiß ich, die Länge hinzukriegen oder irgendwas. Ganz was einem als normaler, also es fällt einem ja nicht auf. Wenn du so ein bisschen nur veränderst die Geschwindigkeit, merkt man es nicht. Das sind, schlimmer wird es im Prinzip wie Klatschen oder ähnliches, beobachte ich halt, wenn es dann sehr schnell ist. Das sieht unnatürlich aus.
Ja. Wobei, also ich häufig eben wirklich sozusagen Hörsachen mir anhöre. Also ich gucke mir da kaum das Video dazu an. Also wenn ich es wirklich mit doppelter Geschwindigkeit höre, da geht es mir halt um den Sound. Das ist sozusagen der Video nur, das Video nur Beiwerk.
Okay, aber ich gucke auch Präsentationen. Hier,
ja, gut, aber das ist ja oft, das geht's, ja.
Ja.
Das gehört, das ist sozusagen der Hauptinhalt letztlich.
Ja, genau. Ne? Also irgendwelche PowerPoint-Dinger.
Genau.
Solche Sachen.
Nee, das stimmt. Also da höre ich eigentlich grundsätzlich mit doppelter Geschwindigkeit. Und da... Ja gut, da blenden die aber kaum ins Publikum.
Nee, es sind andere Vorträge oder sowas, wo mir zum Beispiel solche Sachen aufgefallen ist.
TED Talks.
Ja, sowas, die sind...
Aber ich habe festgestellt, dass also Englisch kann ich nicht ganz so schnell hören.
Nee.
Also so die...
das schaffe ich auch nicht, nee. Was mir auch... also aufgefallen ist, wo ich auch nicht hinterherkomme, sind englische Untertitel bei französischen, ne? Also bei Film.
Okay. Mit Lesen, oder?
Das schaffe ich auch nicht. Also die Franzosen sprechen einfach ein ordentliches Tempo.
Okay.
Und genau. Also ansonsten ja, sind eigentlich eher solche normalen deutschen Radiobeiträge oder sowas. Ja.
Die kann man mit so Geschwindigkeit problemlos hören, das stimmt.
Genau.
Hm. Mir geht das dann immer so, wenn ich das mal runterdrehe, das stand immer auch, also da geht das genauso wie dir, das Ding, Mensch, haben die das so langsam aufgezeichnet? Habe ich mich jetzt irgendwie verdrückt und habe da irgendwie halbfache Geschwindigkeit oder irgend sowas?
Ja, genau. Und das sind aber wiederum Funktionen, die man am Ende eigentlich nur sinnvoll in einem externen Programm nutzen kann. Mhm. Und an der Stelle den Rechtsklick und Speichern unter oder eben die URL mit rausnehmen und in YouTube DL oder sowas genau, reinschmeißen. Ja.
Genau. Das YouTube DL hat irgendwie so eine merkwürdige Konfiguration. Also ich meine, was ist merkwürdig? Mhm. Also, weil normalerweise hast du ja irgendwie dann zu so einem Programm eine Konfigurationsdatei, wo du dann irgendwie irgendeinen Parameter einstellst und so weiter. Und die haben sich mehr oder weniger einfach gemacht. Du gibst quasi einfach die Kommandozeilenparameter getrennt durch einen Zeilenumbruch ein. Also sozusagen, weiß ich, minus, minus.
Aber das ist nicht so ungewöhnlich, das hat wget genauso. Bei wget war in der Config-Datei auch einfach nur die Kommandos, also viele, auch curl ist, glaube ich, so.
Aber bei wget hast du richtig, also, da hast du irgendwie stehen, also zum Beispiel http-proxy ist gleich irgendwas.
Genau, aber so lautet ja auch die...
Ja, aber nee, aber dort schreibst du richtig in die Konfiguration minus minus http-proxy.
Ach, die waren noch nicht mal... Ja, ah, ja. Oh. Die waren dann so faul und verwenden das getopt offensichtlich zum Parsen der Config-Datei. Genau. Ach, wie lustig.
Das fand ich irgendwie amüsant.
Ja. Hat natürlich auch dann den Charme, dass du einfach sagen kannst, also wenn man weiß, was drin steht, eben YouTube DL, Dollar, Klammer auf, Cat, Klammer genau. zu, wuff, und das funktioniert auch. Genau, das wieder mal der kleine Exkurs.
Also wenn ihr suchen wollt, da draußen im Internet, nützt DuckDuckGo zum Beispiel als Suchmaschine. Ist einfach per DuckDuckGo, also ende-ende-g. .com oder halt auch Startpage ist auch so eine Suchmaschine, die sich da ein bisschen Schutz der Privatsphäre aufs Label geschrieben haben.
Genau. Wobei bei der an dieser Firma von Startpage hängt doch noch eine andere Suchmaschine dran.
Xquick.
Die sich jetzt irgendwie ein bisschen umsortiert haben. Also Startpage ist, glaube ich, jetzt eher die präferierte Variante von beiden. Und das andere so gefühlt, sollte das sterben oder nur für Spezial. Ich glaube, die hatten irgendwas aus diesem X-Quick rausgehoben, eben mit den Startpage rein oder sowas. Okay.
Das weiß aber ich gar nicht. Also bei Startpage war es irgendwie eine Zeit lang mal so, dass die Tor-Nutzer nicht richtig mochten. Und dann habe ich auch angefangen, Startpage nicht mehr zu mögen. wenn man den Tor-Browser einsetzt, da gibt es halt die Disconnect-Suchmaschine, die quasi, also es gab früher mal so eine Suchmaschine, die hieß so ähnlich wie Google. Die haben irgendwie nur, keine Ahnung, Noogle.
Nee, Scroogle.
Scroogle, genau. Ja. Genau, und die haben, genau, weil sie Google gescraped haben. Genau. und letztlich Disconnect, die nutzen halt im Hintergrund auch Google als Suchmaschine. Also die beziehen quasi auch die Suche. Also standardmäßig Google, du kannst halt einstellen, dass du auch Bing haben willst oder dass du auch irgendwas anderes haben willst. Und das war sozusagen Standard-Suchmaschine im Tor-Browser. Und ja, also die ist auch ganz okay. Ja. Weil, wie gesagt, Ergebnisse kommen letztlich von Google. Und das muss ich eben sagen, dass, also mein Eindruck ist nach wie vor, dass Google trotzdem die besten Suchergebnisse liefert. Das ist halt, muss man sagen.
Also da sind sie wirklich mit super, denn im Vergleich eben zu Bing oder sowas.
Ja, also Bing ist irgendwie rangiert, gefühlt ganz weit unten, ja.
Vor allen Dingen auch Bing kriegt nicht mal irgendwie gebacken, ordentliche Ergebnisse für die MSDN zu liefern. Ja. Yahoo habe ich schon Ewigkeiten nicht benutzt.
Gibt es die überhaupt noch?
Ja, man liest immer wieder mal irgendwelche Meldungen von Umstrukturierung und Management räumt auf.
Genau. Na, ich hatte jetzt vor kurzem irgendwie gelesen, dass die Marissa Meyer irgendwie bereit ist, dass Yahoo verkauft werden kann.
Genau. Sowas hatte ich auch gelesen.
Ja.
Keine Ahnung, was da mit Yahoo in dem Sinne passiert. Aber es sind ja auch diverse andere schon abgetreten. Also wenn man an solche Sachen wie Alta Vista denkt.
Genau.
Die dann auch einfach das Zeitliche gesegnet haben.
Das haben viele irgendwie. Excite.
Excite, sagt man jetzt.
E-X-C-I-T-E.
Ja.
Ja.
Und
Ja, ich glaube aber, Yahoo war in der Tat meine erste Suchmaschine, wenn ich, glaube ich zumindest, ich weiß nicht mehr, ob es wirklich so ist, aber...
Nee, also bei mir war es Alta Vista, also an das kann ich mich echt noch erinnern.
Ich dachte, Alta Vista wäre erst nach Yahoo gekommen.
Also man mag zeitlich dann sein von dem Programm her, aber ich kann mich als daran entsinnen, dass ich als erstes Alta Vista hatte. Okay. Und dann war mal MetaGer, die coole deutsche Suchmaschine oder vor allen Dingen eben Meta-Suchmaschine.
Richtig. Ich glaube, die gibt es auch noch.
Ja, ich glaube, das Projekt, das war ein Projekt von der Uni oder irgendwas, was da dran hing. Ja, aber ich glaube, das ist auch... Ja,
es gibt
ein Forschungsprojekt.
Genau.
Da ist kein Doktorand mehr dafür da. Und aber es sieht aufgehübscht aus. Also, wenn es das ist, was wir gerade sehen, denn
das ist es,
es sieht so im Web 2.0-Style.
Genau. Mhm. Bilder, Nachrichten, Wissenschaft, Produkte,
Anpassung. Mhm. Ja.
Also, so genau. Gibt es viele.
Richtig. Und der Sprung wieder zurück also,
zum Thema.
Genau, zum Thema, zu unserer Verschlüsselung. Das, was wir in dem Sinne jetzt auch schon, oder das, was wir auch ab und an mit angerissen hatten, sind halt auch so diverse Fehlermeldungen, Warnungen und alles im Rahmen von TLS oder von solchen Seitenaufrufen, die wir bisher nicht mit beleuchtet haben, aber die vielleicht auch jetzt sich schon mit aus den besprochenen der letzten Sendung im Rahmen dieser Protokollabläufe ergeben. Denn eben mit der Verschlüsselung kommen wieder spezielle Meldungen.
Genau, spezielle Probleme. Aber vielleicht, jetzt können wir ja mal sozusagen in der Sendung was ganz Außergewöhnliches probieren.
Wahnsinn, was Neues. Aber wir sind immer offen für neue Dinge.
Genau. Wir haben jetzt gerade einen Themensprung. Und bei meiner anderen Sendung wurde ich gerügt, dass wir keine Musik einspielen. Oh. Und deswegen kann man ja an der Stelle vielleicht ein bisschen Musik mal einspielen, sozusagen dem Zuhörer Gelegenheit geben, mal durchzuatmen. Und dann machen wir sozusagen das neue TLS-Thema danach der Musik.
Genau, das klingt gut. Also versuchen wir es einfach mal, wie denn das hier mit der Musik funktioniert. Denn wir müssen uns natürlich jetzt auch erstmal wieder an diese neumodischen Sachen hier, Knöpfe und alles gewöhnen. Dann starten wir mal. Denn oben auf liegt ein Titel von Taro, oh mein Gott, Penumbra, gefunden auch wieder in der bei Jamendo. Und genau, wir hören mal rein, was es geworden ist oder was da oben kommt. Jetzt sind wir wieder zurück.
Das war ja kurze Musik.
Ja, es waren nur 2 Minuten, also kein standardisiertes Radiostück von 3:20 oder sowas, was diese Stücke dann immer sein müssen. Das nächste Stück wird dann wieder wahrscheinlich, also wenn wir es heute noch spielen, wenn wir dann nicht doch wieder so sehr in den Redefluss geraten, wird dann wieder das andere Extrem sein, die nicht radiotypische Musik,
okay.
Wo man dann wieder, Also das interessant ist bei der Sendung am Sonntagvormittag, dem Frühstücksradio, die haben teilweise auch so, dass sie eben diese längeren Lieder gerne gewünscht haben möchten. Und eben auch, weil es atypisch ist für das Radio, wo in dem normalen Radio alles standardisiert ist auf diese, also in einem gewissen Zeitrahmen. Und wir hatten eben jetzt auch einmal ein kurzes Lied für die kleine Entspannung.
Sehr gut.
Genau.
Genau, und wir hatten ja gesagt, dass wir so ein bisschen jetzt uns mal die Risiken und Gefahren angucken, die genau. verschlüsselten Web lauern.
Ja, die eventuell auch einem trotz Verschlüsselung in dem Sinne drohen.
Ja.
Denn an der Stelle, es gab ja auch so in der Vergangenheit diverse Sicherheitslücken mit diesen ganzen, die also mit diesen Verschlüsselungen in Zusammenhang standen. Und also Verschlüsselung per se auf dem Papier ist natürlich super und toll, aber die Praxis, also die Implementation dann in dem Fall, ist natürlich dann das, was die Probleme bereitet.
Hm. Und ich denke, also es lauern einfach sozusagen viele Gefahren auf dem Weg. Und also ich würde gerne auch so diesen, wir haben ja sozusagen am Anfang uns angeguckt, wie ein Serverbetreiber zu seinem Zertifikat kommt und wie er dann sozusagen eine verschlüsselte Leitung aufbaut. Und vielleicht kann man diesen Weg auch mal beschreiten, sozusagen aus der Gefahrensicht heraus und gucken, wo überall Gefahren lauern und was der Serverbetreiber und dann die verschiedenen anderen Parteien, die in diesem Spiel mit beteiligt sind, auf was die alles achten müssen. Und das ist aus meiner Sicht so eine Menge, dass man theoretisch auch darüber schon wieder mehrere füllen könnte.
Aber ich denke, das bringt uns dann nämlich auch noch mal in interessante Fälle, wo es ja auch grundlegend dann wieder das Thema mit Verschlüsselung berührt, das allgemeine Thema.
Ja, genau.
Aber das, womit ich vorhin im Prinzip eingestiegen war, dass der Benutzer in seinem Browser eben eine HTTPS-Seite aufruft und dann ploppt ihm aber vom Browser erstmal so eine Warnung entgegen, du lass mal und überhaupt, das geht gar nicht, hier ist gerade was Böses.
Richtig. Also das ist halt sozusagen, also aus meiner Sicht das Problem, eines der Probleme, wo TLS schon quasi versagt. Also
weil ich sehe es eigentlich nicht unbedingt als ein Versagen von TLS, sondern eigentlich eher der Programme. Also die Browser sind, glaube ich, da nicht ganz so günstig in der Kommunikation von diversen Ungereimtheiten.
Genau. Aber also eines der Beispiele, die mir so einfallen, ist die Seite pads.ccc.de, also P-A-D-S. Also Etherpad ist halt so eine Schreiblösung, wo man quasi mit einer Gruppe von Leuten halt irgendwie Dokumente entwerfen kann. Und der CCC hat halt so eine Etherpad-Seite, die unter pads.pads.ccc.de erreichbar ist. Und wenn man da eben HTTPS und so weiter eingibt, kriegt man auch erstmal so eine Warnung. Mhm. Und da drin steht, alles ganz böse. Genau. Und am schnell lieber einen Browser zumachen, Rechner neu installieren und alle Virenscanner updaten.
Ja.
Und letztlich ist es aber diese Warnung völlig übertrieben in dem Falle, weil vor einer Gefahr gewarnt wird, wo eigentlich gar keine Gefahr besteht, muss man sagen. Also in dem Fall ist es nämlich so, dass der CCC sich für diese eine Seite entschieden hat, eben nicht auf irgendwie VeriSign oder Komodo oder Let's Encrypt, was wir so hatten, als CA zurückzugreifen, sondern auf CA-Cert. Und ich glaube, wir hatten es auch schon mal so angesprochen, das CA-Cert hat sich lange bemüht, in die Browser mit reinzukommen, aber haben sie halt bisher noch nicht geschafft. Das heißt, der Browser weiß nicht, dass es diese CA gibt mit dem Namen CR-Cert und weiß auch nicht, dass die Zertifikate ausstellen kann. Das heißt, wenn da ein Zertifikat im Browser erscheint, was von CR-Cert unterschrieben worden ist, was total korrekt ist, wird der Browser warnen und sagen, oh, ich kenne aber die ganze CA nicht und das ist alles ganz ganz schlimm und tragisch und böse. Und obwohl sozusagen die Verschlüsselung, die da drüber gefahren wird, sicher ist, das ist halt geprüft worden und signiert worden. Also alles ist sozusagen korrekt gelaufen. Trotzdem erhält man ja eine Warnung, die erstmal sozusagen den Nutzer verschreckt und dann wahrscheinlich, wo man als Nutzer sagt, oh, dann hör ich mal lieber auf. Also
na, das eine und das andere, man muss im Prinzip auch viele Klicks machen, um in dem Sinne auch an den Inhalt zu kommen. Also wenn man dem Ganzen zustimmt, muss ich mindestens sagen, ich möchte die erweiterten Informationen sehen und dann muss ich das bestätigen, dass ich dem vertraue. Da wiederum macht Firefox den witzigen Fehler, dass standardmäßig Entscheidung merken angehakt.
Ach ja, genau, genau.
Wo ich da wiederum sagen muss, aus Sicherheitsgründen hätte genau der Haken raus sein müssen.
So ist es. Hm. Ist auch, wenn man den Tor-Browser benutzt,
haben die das auch?
Ist der Haken weg.
Ah, interessant.
Genau. Also in dem Falle von CRZ kann man vielleicht noch sagen, hilft es, wenn man auf die Seite crz.org geht und da gibt es irgendwo, also so in dem rechten Menü, so ein Punkt hier Root-Zertifikat und das kann man sich einfach in den Browser importieren und dann kennt der Browser sozusagen das CRZ-Zertifikat und man hat nie mehr Probleme.
Mhm.
Aber das, also ja.
Mit CAZ hat man dann keinen.
Genau.
Denn das, was ich sagen wollte, vor Jahren war es ja auch üblich, dass viele sich einfach ihr eigenes Zertifikat erstellt haben. Als noch diese ganze CA-Sache nicht so verbreitet war, beziehungsweise die freien oder kostenlosen Zertifikate nicht so einfach zu bekommen waren, hat halt jeder sein eigenes Zertifikat gemacht. Denn am Ende, es ist dieser initiale Aufbau, aber wenn man eben diesen Serverbetreiber diesen ausstellenden Zertifizierung, also der eigenen CA des Serverbetreibers vertraut. Die Verbindung an sich ist genau die gleiche wie von einem großen.
Genau, also sozusagen die Verschlüsselung, die über die Leitung gefahren wird, die kann sicherer sein als bei meiner Bank.
Richtig.
Also könnte sein.
Ja.
Aber dennoch ist es halt hier sozusagen der initiale Authentifizierungsschritt fehlt halt. Also sozusagen, wenn ich jetzt mich mit irgendeiner Seite verbinde, die halt ein selbstsigniertes Zertifikat hat, dann weiß ich nicht, ist das jetzt ein Angreifer, der in der Mitte sitzt und mir gerade irgendwie ein Zertifikat präsentiert oder ist es halt wirklich die Seite, die mit der ich mich verbinden will. Also da bräuchte ich dann als Nutzer so eine Zusatzinformation, wo irgendwie der Fingerabdruck des Zertifikats ausgestellt ist oder irgendwas.
Genau. Und das muss ich halt sagen, das ist halt so ein bisschen ein Versagen der Browser aus meiner Sicht, dass sie das nicht sinnvoll präsentieren. Eben wie in solchen Fällen könnte auf der Seite, auf der Fehlerseite, ganz konkret wie in diesem Fall, die Meldung kommen, dass eben die Dings verkehrt ist. Aber wo, also das wird zwar mit angezeigt, glaube ich, aber etwas kryptisch.
Das was verkehrt ist?
Das nicht verkehrt, sondern dass die ausstellende CA unbekannt ist.
Okay.
Und dann könnte man wie an der Stelle gleich die präsentieren, den Fingerprint und andere Informationen.
Stimmt.
Beziehungsweise könnte man diese Meldung von anderen Meldungen mal auch unterscheiden. Was mir auch, also was auch jetzt noch passiert, einige Betreiber vergessen, ihr Zertifikat zu verlängern. Also man besucht diverse Seiten und bekommt als erstes mal eine Warnung, Zertifikat ist abgelaufen. Das ist eigentlich eine noch unkritischere Situation als eben diese unbekannte CA. Denn in der Regel hat man es hier, dass die CA bekannt ist, aber einfach der Zeitraum, für den die CA bestätigt hat, dass die Seite das, die Seite ist, genau, ist einfach überschritten.
Ja.
Und an der Stelle könnte man das einfach optisch anders aufbereiten.
Ich denke, hier ist auch die Frage, wie lange das überschritten ist.
Ja, könnte man dann zum Beispiel auch mit geschickt filtern. Also ich sag mal, wenn man einige Tage drüber hinaus ist, dann man hat natürlich immer wieder dieses Wechsel der Zertifikate, auch im normalen Fall, wo es zu solchen Situationen kommen kann. Und da könnte das nämlich auch ganz anders mit präsentiert werden. Ich glaube, das ist zum Guten eben eine Frage der optischen Aufbereitung, des wie kommuniziert man es dem Benutzer. Denn eben die Kritik, sag ich jetzt mal mit, ist einfach von dem echten, richtigen Problem oder die großen Probleme im Prinzip, wo plötzlich zum Beispiel das Zertifikat wechselt und ähnliches, also wo man dem Man in the Middle entdecken könnte, da kommt entweder gar keine Meldung, also das wird stillschweigend durchgezogen, oder ich kann es eben nicht von einer anderen Meldung so leicht unterscheiden.
Also da gab es noch eine Erweiterung für den Firefox zumindest. Ich überlege jetzt nur, es hieß irgendwas mit Certificates, aber...
Nee, meinst du Zertpatrol?
Ja, ich glaube, das.
Also das verwende ich auch. Das hat so einen gewissen Nervigkeitsfaktor.
Ja, genau.
Weil das überhaupt nicht mit CDNs umgehen
genau,
kann.
Genau, richtig. Ja.
CDN, Content Delivery Network.
Richtig.
Diverse, also alle großen Seiten im Prinzip haben so ein eigenes Netzwerk in dem Sinne, also mehrere Server, auf denen sie ihre Inhalte, ihre statischen Inhalte, Bilder, Dokumente ablegen und die im Prinzip immer recht nah im Netzwerksinne am Benutzer zu platzieren. Und dementsprechend hat aber auch jeder Surfer, wenn er im Prinzip SSL bietet, ein anderes Zertifikat. Und das ist das, wo Zertpatrol dann ständig aufschreit, hier hat sich was geändert, hier hat sich was geändert.
Aber man kann das auch
wegkonfigurieren. Genau. Wo man dann eben diversen URLs dann wiederum so einen Freifahrtsbrief gibt.
Stimmt.
Also das ist so ein bisschen, man hat so teilweise da die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder gehe ich wieder auf die unsichere Geschichte und sage, ach, sollen sie doch machen, was sie wollen. Oder ich kriege halt ständig diese Meldungen angezeigt, da ist was Komisches im Gange.
Das stimmt. Also was mir dann einfällt, was es sozusagen auch für eine lange Zeit gab, aber was mittlerweile auch eingeschlafen ist, leider ist so eine Art Web of Trust von Zertifikaten. Also es gab so,
ich dachte,
mir der Name nicht mehr ein. Es gab zwei Projekte,
irgendwas mit einem Tar.
Also die Server hießen Notaries, aber ich glaube, das Projekt hieß irgendwie anders. Also würde mir vielleicht noch einfallen. Und die haben letztlich halt immer die Seiten angeguckt und haben sozusagen die Fingerprints verglichen und dann mehr oder weniger abgestimmt, ob das in Ordnung ist oder nicht, und haben das an den Browser zurückgemeldet.
Das finde ich eigentlich auch ein interessantes Projekt, also ein interessanter Ansatz, denn man kann ja diese Struktur wiederum parallel zu der hierarchischen Struktur dieser CAs nutzen. Sprich, im Prinzip, man kann eigentlich auf diesem ganzen CA-Ding nochmal eine zweite Sicherheitsebene drauflegen, um das Ganze am Ende sogar noch sicherer zu machen.
Ja. Aber denn, wurde halt von Freiwilligen betrieben.
Ja.
Und ich meine, ich muss mir da selber an meine eigene Nase fassen. Ich habe auch so eine Notary betrieben. Und irgendwann, weiß nicht, hab ich einfach mich dann noch in die Liste der nicht mehr aktuellen Notaries eingetragen. Also, und das, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch welche gibt, die das noch weiterführen, das Projekt. Das ist halt schade.
Aber ich weiß nicht genau, wie der Ansatz da war, aber in einem gewissen Sinne kann man schon alleine nur aufgrund dessen, dass viele Leute das indirekt durch ihren Besuch bestätigen. Also man müsste im Prinzip das Benutzerverhalten analysieren, böse, böse. Aber in dem Sinne, wenn Leute einer Seite, also sich auf einer so einer verschlüsselten Verbindung mehrfach bewegen, kann man daraus ja schlussfolgern, dass das die Seite ist, die man erwartet. Und wenn das im Prinzip 1000 Leute machen, dann hat man schon eine gewisse Sicherheit, also mein Gott, Evidenz.
Eine Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen.
erreicht, dass diese Seite die Seite ist. Und auf die Art und Weise kann man ja wiederum diese Fingerprints gegeneinander gewichten, also ein Ranking aufbauen, um jetzt mit dem Denglisch weiterzumachen. Und an der Stelle halt einfach auch damit diese Sicherheit zu steigern oder dieses Wissen darüber, die Entscheidung im Prinzip demjenigen zu ergeben, der eine Seite komplett neu aufruft, wo er noch nicht war. Oder im Prinzip über solche Dinge, dass die Leute aktiv die Echtheit einer Seite bestätigen. Dass man einen Knopf im Browser oder sowas mit vorsieht.
Und also was man auch so von Endbenutzerseite ja machen kann, ist, dass man auch so, also der Chrome erlaubt es in dem Falle. Also da gibt es diese so ein paar URLs. Und zwar kannst du bei dem Chrome eingeben, chrome://net-internals. Und da kannst du halt so verschiedene interne des Netzverkehrs bei deinem Chrome angucken und unter anderem halt auch das, also ich glaube, es ist .hsts heißt der dort. Und da kannst du sozusagen domainweise sagen, die Domain soll immer über HTTPS geladen werden. Und du kannst sogar sagen, lade das immer über HTTPS und übrigens, dass der Hash dieses Zertifikats ist so und so. Du trägst halt dort einen festen Hashwert ein und das merkt sich der Chrome. Und wenn das Zertifikat sich halt geändert hat, dann würde ich der Chrome halt auch anschreien und sagen.
Aber hast du mal gesehen, wie er das dann kundtut?
Da kriegst du eine weiße Seite mit so einem Mendel drauf und dann irgendwie.
Die Standard Chrome.
Ja, genau, diese Standard Chrome-Fehlermeldung und also da kriegst du unten so eine technische Fehlermeldung und ein bisschen mit Text dazu. Den Text kannst du aus dem Kopf jetzt nicht sagen.
Ja. Aber insofern, dass man da reagieren kann, denn es ist eben normal, dass die Zertifikate wechseln.
Ja. Gut.
Wobei, das war, glaube ich, jetzt so verkehrt von mir. Es wechselt ja das Zertifikat. Der Fingerprint ist doch nicht der Fingerprint des Zertifikats, sondern der Fingerprint des Schlüssels. Oder? Wenn ich jetzt bei einem regulären Wechsel ändert sich, glaube ich, nicht das.
Stimmt. Ja,
der
ja,
Fingerprint.
Hast recht. Ja, hast recht.
Denn die, wenn ich es richtig anstelle,
nee, ja,
wenn,
genau,
ich
ja.
wenn ich denselben Zertifikat.
Als wenn du den neuen Schlüssel jedes Mal.
CSR. CSR. Mir, wenn ich denselben verwende, dann
bleibt es gleich.
Genau. Also das ist in dem Sinne mit einer Frage dessen, wie gut sich der Surferbetreiber anstellt, ob er, naja, dieses ganze Spiel.
Und
denn das kenne ich auch ganz krass, dass mit jedem neuen Zertifikat wird auch ein komplett neuer Schlüssel erzeugt. Okay.
Na, aus Sicherheitsgründen natürlich.
Ja, ja. Gut, also es gab ja auch dieses Problem letztes Jahr. Also, mit dem blutenden Herz, so, wo das, man dachte, unbedingt mal einen neuen Schlüssel sich generieren.
Nee, ich dachte, es gab ja auch, ich glaube 2008 oder 2009, das Problem, wo unser beider Lieblingsdistribution auch so mal ins Klo gegriffen hatte. Das ist schon eine Weile her.
Also ja,
Debian hatte ja mal.
Genau, aber die haben doch nur auf.
Den Zufallszahlengenerator optimiert. Da war zu viel Code drin, da musste rausgestrichen werden.
Ja, genau, schwachsinniger Code, der nichts gemacht hat. genau, doch, das war ja auch auf SSL-Ebene. Also es war mindestens auf SSH-Ebene.
Hm. Oder auch SSL?
Nee, es war nur auf SSH-Ebene, wo Debian das verbockt hat. Aber
ich dachte, da wären auch irgendwelche.
Es gibt auch für SSL eine Blacklist,
genau.
wo
diese 32.768
ja, schwierigen Schlüsse drauf, genau. Oder anfälligen Schlüsse draufstehen. Genau, also in dem Rahmen sollte man natürlich auch unbedingt sich einen neuen Schlüssel generieren, weil die von Haus aus unsicher sind.
Genau.
Aber die Problematik im Prinzip, wie kommt man zu dem Zertifikat, wie geht man damit um, eben als Surferbetreiber, hat man nach dem Ablauf der Zertifizierungszeit wiederum das Problem, man braucht ein neues, man sollte sich das auch entsprechende Zeit vorher besorgen, um
aber vielleicht können wir das noch, ja.
Rollover zu machen. Und darin liegen halt lauter solche Problemchen, sind die Fallstricke, eben für was so diese CA und alles ja auch mit betrifft.
Aber ich glaube, wir sind noch beim Kunden sozusagen, der ja immer noch mit seinen Zertifikaten rumbastelt.
Ja.
Also ich glaube, da waren wir vorhin abgebogen und da müssten wir vielleicht dort weiterlaufen. Also so falscher Zeitraum, was mir auch häufig vorkommt, muss ich sagen, ist falscher Domainnamen.
Ach stimmt, ja, an die habe ich auch noch gar nicht gedacht, ja, das
also,
ist richtig.
Was ich halt schon hin und wieder mache, ist, dass ich irgendwie einfach HTTPS-Domainnamen angebe und dann kriegt man irgendwie ein Standardzertifikat, castserver.com fällt mir da ein. Oder also, wie gesagt, eins von dem jeweiligen Provider, der da irgendwie was hingeschmissen hat und dann kriegt man halt das ausgeliefert wenn ich selber eingebe, ich meine, dann hat er wahrscheinlich einfach HTTPS nicht ordentlich konfiguriert und hat nie dran gedacht und das ist einfach so ein Zufallsding. Aber auch bei anderen Seiten passiert das schon hin und wieder, dass da ein Zertifikat rauskommt, was nicht in Ordnung ist. Und
das ist auch so, ja, stimmt, das ist auch so eine Warnung. Oder ein Fehlergrund.
Was demnächst wohl als Warnung kommen wird, ist, wenn die falschen Hash-Algorithmen verwendet werden.
Aha.
Also das haben die Browser schon längere Zeit angekündigt, dass sie gesagt haben, wenn sie SHA-1 als Hash-Algorithmen verwenden, dann wollen sie warnen und wollen das auch tendenziell auch als unsicher ausweisen. Hab schon jetzt einen Zeitrahmen im Kopf, aber es wird jetzt irgendwann auch kommen, dass da eine
Warnung gibt. Dass mehr oder weniger die unterstützten Algorithmen auf Browserseite eingeschränkt werden und wenn das sich eben nicht mit dem Surfer deckt, dann geht's nicht.
Was mir auch in der Vergangenheit häufig passiert ist, in der letzten Zeit gefühlt nicht mehr so häufig, ist, dass es manchmal vorkommt, dass mein Browser sagt, ich spreche Algorithmus A, B und C. Und der Server sagt, ich spreche Algorithmus F, G und H. Und dann kann man sich nicht treffen. Es gibt eine leere Menge. Und dann sagt auch der Browser, dass das irgendwie, dass er keine gemeinsame Menge da gefunden hat. Also gibt es auch so eine Fehlermeldung. Und, ja, und dann kann man sich halt entscheiden, dann seinen Browser wieder zu erlauben, doch irgendwie den Null-Algorithmus zu verwenden. Oder ja, man lässt es halt bleiben, geht halt nicht die Seite.
Genau.
Das ist also mir zumindest immer noch passiert. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also hin und wieder kommen auch so obskure Fehlermeldungen, aber da kann ich mich nicht mehr erinnern, was das war. Also manchmal, es gab mal einen, was das ist der Server irgendwie auf unsichere Wiederverhandlung, also Renegotiation zurückgefallen. Und krass. Da hatte ich halt auch meinem Browser gesagt, dass er bitte mal sowas unterlassen.
Ja.
Und da hat er mich auch gewarnt und hat gesagt, hier, ich möchte mit der Seite jetzt nicht mehr reden und pass mal.
Denn das passiert ja eben mittendrin.
Ja, genau.
Oh, krass.
Und ansonsten, also.
Also das sind diese 3-4 Meld- oder Gründe sind die gängigsten Ursachen für diese Meldungen des Browsers. Also beim Chrome ist es dieses eckige Smiley-Männchen da. Beim Firefox, die Firefox-Fehlermeldungsseite.
Ja. Aber das Problem oder der Witz ist, und das hatten wir auch schon angesprochen, wenn ich keine Fehlermeldung kriege, heißt es ja noch lange nicht, dass alles in Ordnung ist. Das ist ja so, das ist das zweite UI-Problem.
Ja, richtig.
Dass ich denke, es ist alles in Ordnung, ich habe keine Fehlermeldung gekriegt und
aber
hinter mir sitzt einer und freut sich schon, dass er die Verbindung mitgelesen hat.
Richtig. Genau. Also das ist das, eben solche Wechsel der CA und solche Dinge prüft keiner der Browser. Also in dem Sinne ist wirklich der Chrome da mit dem Pinning noch der fortschrittlichste.
Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es mit Firefox auch irgendwie geht. Also mir ist es auch nicht bekannt. Aber beim Chrome, also wenn man die URL kennt, ist es ganz einfach. Da gibt es ein Eingabefeld, eintragen, add site oder add domain dazu und dann ist die da. Dann ist die halt feste eingetragen.
Genau. Also da wäre es einfach wünschenswert, wenn das zum Beispiel direkt mit verfügbar ist. Man oben bei dem Verschlüsselten, also beim Schloss, wenn das sich zeigt, draufklicken kann und kann sagen, hier Fingerprint bestätigen.
Ja. Und was mir gerade einfällt, es gibt noch was, ich werde es mit verlinken, aber ich glaube, die URL heißt hstspreload.appspot.com. Das ist so eine auch wieder eine vorgefertigte Liste von Domains. Die HSTS haben, also diese Hypertext Transport Security, also quasi die standardmäßig SSL haben und das immer auch SSL machen wollen. Und da kann man sozusagen seine Seite dort bei dieser HSTS Preload Seite eintragen, dann prüft im Hintergrund, ob das wirklich HSTS hat. Und wenn die Prüfung auf Ja ausgegangen ist, fließt das sozusagen in so eine Bibliothek ein und wird mit den gängigen großen Browsern dann am Ende mit ausgeliefert, also mit Chrome, Firefox, Safari und so weiter. Die haben quasi sozusagen so eine Art eingebaute Liste von Domains, die HSTS können und liefern das auch sofort mit aus.
Ja, das heißt auch der initiale, der allererste Zugriff auf diese
ist dann schon per HTTPS.
Genau. Ah, okay. Denn ich dachte jetzt im Prinzip, dass das so ein Preload ist in dem Sinne, dass es über das Add-on einmalig den Zugriff macht, was natürlich dann wieder im Browser genau diese Mechanismen auslöst. Aber wenn es ganz und gar eine gepflegte Liste dann in den Browsern selbst schon ist, dann entfällt sogar der allererste Request.
Genau. Ja, also ich erinnere mich korrekt, hstspreload.appspot.com ist die URL. Aber wie gesagt, wir werden das nochmal mit verlinken. Und interessanterweise kannst du nämlich dann auch wieder so Privacy-Attacken fahren gegen den Nutzer, wenn du nämlich sozusagen rausfinden willst, ob der Nutzer jemals auf der Seite war oder nicht, kannst du sozusagen von der Ferne messen, wie lange die Antwortzeiten sind. Stell dir vor, eine Seite hat HSTS.
Ja, genau.
Wenn der Nutzer schon mal die Seite besucht hat und das HSTS angesprungen ist und das nächste Mal auf die Seite kommt, dann geht der Browser sofort auf HTTPS-Seite.
Genau.
Wenn er noch nie dort war, geht er erst auf HTTP, kriegt einen Redirect auf HTTPS und macht dann HTTPS. Und das kannst du sozusagen von der Ferne aus messen.
Wie von der Ferne aus messen? Hä?
Ich
brauche doch nur auf die Leitung zu gucken. Ich, dass der Typ halt vorher einen HTTP-Request geschickt hat. Hier geht im Prinzip, man hat im Prinzip viermal den Weg hin und zurück, anstatt nur zweimal.
Genau.
Aber eben wenn ich dem zugucke, also das Einzige, wo ich jetzt noch den Angriff sehe, dass du im Browser ein entsprechendes JavaScript drinne hast, was die Zeit misst des Verbindungsaufbaus und dass dieses dann wiederum an den Dritten funkt. Also dass mehr oder weniger der Verbindungsaufbau passiert ja vom Browser selber, von dem Netzwerkteil im Browser. Und das aber wiederum eben das ein JavaScript, was davon getrennt lebt, es erkennen könnte, ob die Seite per HSTS aufgerufen wurde oder in diesen Mechanismus reingegangen ist oder ob sie eben zum ersten Mal besucht wurde und dementsprechend diese viermal die oder eben zwei Anfragen in dem Sinne geschickt wurden.
Ja, okay. Also das ist halt einfach so.
Genau, ja. Aber da gibt es ja diverse Angriffe. Unter Umständen kriegt er das auch schneller gesagt, wenn er sich die Linkfarbe anguckt. Nee, die Angriffe funktionieren nicht mehr in dem Browser. Linkfarbe? Wenn du einen Link hast, also zum Anklicken so ein A, ändert sich ja die Farbe oder diverse Styling gemäß dessen, ob die Seite schon mal besucht wurde oder nicht. Und eine Zeit lang war es so, dass man im Prinzip die Color oder eben das Styling entsprechend auslesen konnte.
Ach so,
um rauszufinden, war der schon mal dort? Sprich, im Prinzip ist diese Seite in der History drin oder eben nicht. Und diverse Angriffe gibt es ja da, so Spielereien.
Oder was mir da so einfällt, ist irgendwie, gab jetzt in den letzten Tagen so eine Meldung, dass so ein US-Senator dafür irgendwie für irgendeinen Amt kandidiert. Ja, war der Meinung, dass er irgendwelche Leute diskreditieren muss. Und hat sozusagen von seinem Browser einen Screenshot gemacht, um da zu beweisen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Wie gesagt, der Detail ist leider schon wieder vergessen, weil die Überschrift war da schon genug, um das Bild zu sehen. Und er hatte aber sozusagen seinen ganzen Browser
gescreenshottet. Nein, oben die Tabs oder
was? Ja, und hatte sozusagen alle Tabs und bei zwei Tabs war er eben auf irgendwelchen Pornoseiten unterwegs gewesen. Und die waren halt in dem Screenshot mit dabei und das war aber, es war halt zu spät. Also
ja, raus ist raus.
Raus ist raus, genau.
Genau. Aber das Problem beobachte ich auch bei Kunden und Ähnlichen, wenn du da irgendwelche Screenshots geliefert bekommst. Auch noch die zusätzlichen Nebeninformationen.
Genau.
Ja.
Ja, das habe ich mir angewöhnt, wenn ich mir irgendwie von Leuten einen Rechner kriege, wo ich den schon untersuchen muss, nie auf die Browser-History zu gucken. Das verdirbt das Bild der Leute ganz nachhaltig. das stimmt.
Genau.
Ja, also jetzt haben wir den Nutzer, der hat sozusagen seine Zertifikate durchgehandelt. Also was ich eigentlich sagen wollte, also wie gesagt, wenn alles gut läuft, ist es eben nie gesagt, dass
es gut ist.
Dass es wirklich gut ist, weil das, was wir schon mal angesprochen hatten, es könnte halt auch in einer Firmenumgebung sein, die eben halt quasi eine CA mit implementiert haben und trotzdem die Verbindung mitlesen, ohne dass man das irgendwie merkt. Also das ist halt sozusagen noch das Problem, was dann noch existieren kann. Oder was auch ein schöner Angriff ist, das SSL-Striping, dass jemand sich sozusagen in die Mitte reinsetzt und das SSL quasi einfach rausschneidet. Also sozusagen der Angreifer macht zur Seite hin zwar SSL, aber mir präsentiert er immer nur HTTP-Seiten, also unverschlüsselte Seiten. Und da gibt es hier eine Software, die heißt SSL-Stripe, die macht das quasi out of the box. Und da sehe ich, also sozusagen, ich bin immer der Meinung, ich besuche die Seite per HTTP, obwohl die eigentlich HTTPS machen würde.
Das, beziehungsweise auch richtig, dass ein dass ein Man-in-Middle, also wie zum Beispiel auf einem Proxy oder sowas, das neu, das ist im Prinzip dann eben diese Firmennetzwerkgeschichte. Diesbezüglich eher der andere Angriff, diese falschen Algorithmen zum Aushandeln des Schlüssels, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Der Serverbetreiber kann an einem ganz anderen Punkt im Netzwerk mitlauschen. Also man hat in dem Sinne nicht diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an der Stelle gegeben, weil er entsprechend unsichere Schlüsselaushandlungen gewählt hat. Eben nicht diesen Diffie-Hellman, was wir das letzte Mal angesprochen hatten, sondern diese RSA irgendwas.
Anon kann man ja auch.
Sagt mir jetzt wiederum nichts.
Also das gibt es quasi keine Verifikation des Gegenübers. Anon.dh oder Anon irgendwas hieß das, ich weiß nicht mehr, habe
vergessen. Okay.
Aber das ist normalerweise auch deaktiviert, wenn ich mich richtig erinnere, in den Browsern. Also das muss man auch speziell anmachen.
Und eben bei dieser RSA-Schlüsselaushandlung wird halt der Sitzungsschlüssel von dem Serverschlüssel abgeleitet. Ja. Sprich im Prinzip, wenn man im Besitz dieses Serverschlüssels ist, dann kann man auch wiederum mitlesen und vor allen Dingen auch im Nachhinein noch die Verschlüsselung, also noch zwei Tage später kann man den Mitschnitt problemlos öffnen.
Oder auch zwei Jahre später.
Genau.
Das stimmt.
Also und analysieren.
Das, ja, das, die Vorwärtssicherheit ist dann das, die Lösung. Also da tun sich irgendwie viele mit der Übersetzung schwer. Forward Secrecy ist sozusagen das englische Wort und das wird immer irgendwie in Vorwärtssicherheit mal übersetzt.
Klingt auch etwas merkwürdig.
Genau.
Ich glaube, es warum sagt man Vorwärts und nicht einfach Zukunftssicherheit?
Na, weil Forward Secrecy ist eine 1:1 Übersetzung, ja, so muss man sich keine Gedanken machen.
Ja.
Das macht doch Sinn, oder etwa nicht?
Richtig.
Ja. Achso, nee, was ich noch sagen wollte, was sozusagen gerade beim Endanwender unter Umständen auch passieren kann, dass er sein Freund, Nachbar, Kollege, wer auch immer, ihm empfohlen hat, du brauchst einen Virenscanner. Und der Virenscanner von Firma Fubar ist sozusagen das Beste, was es gibt, seit geschnitten Brot. Und das ist eigentlich bei vielen Lösungen auch üblich, dass die die SSL-Verbindung aufmachen, auch die quasi Verbindung aufbrechen und dann versuchen mitzulesen. Und an sich aber eben dann auch die Sicherheit, was SSL-Verbindungen betrifft, abschwächen.
Genau.
Also meistens können die nicht die besten, neuesten Protokolle, sondern fallen auf irgendwelche obskuren alten Sachen zurück und das ist also auch. Aber ich glaube, Antivirensoftware, da müssen wir auch mal eine extra Sendung machen.
Ja, ja. Na, oder dass im Prinzip auch keine CA speziell für die Browserinstallation generiert wird, sondern alle verwenden dieselbe CA.
Ja.
Und solche verrückten Sachen.
Genau.
Auffällig ist das, und das ist nämlich im Prinzip dann natürlich eben das coole Feature dieser ganzen Virenhersteller. Sie blenden einen in der Seite, also wie bei Google, bei den Suchergebnissen ein
oder was?
Nee, das Häkchen, es ist sicher.
Ach so.
So. Und normalerweise liefert Google diese Information nicht aus. Deswegen sollte ein skeptisch machen, wenn man halt das im Google-Ergebnis eine entsprechende Zusatzinformation findet, die eigentlich nicht da hineingekommen sein kann, weil es eine verschlüsselte Verbindung ist.
Aber woher weißt du, dass wenn da nur steht, das ist sicher, dass das nicht da reingekommen ist? Kann ja auch Google reingeschrieben haben, das ist sicher.
Richtig, eigentlich, es könnte auch von Google geliefert worden sein, aber ich kenne es bisher nicht, dass es Google solche Informationen mitliefert. Und umgekehrt, wenn ich das an einem anderen Browser nicht beobachte und nur bei mir zu Hause, dann sollte ich mal überlegen, ob letztens doch noch mal jemand in meiner Wohnung war, nachdem ich gegangen bin.
Weil was Google auch macht so seit einiger Zeit, ist, dass die auch so einen Haken machen, wenn die, also bei Gmail, wenn die Mail über verschlüsselte Leitung gelaufen ist.
Ach so, Gmail, da kann ich nichts sagen.
Ja. Also mein Mut zeigt es nicht an.
Richtig. Aber eben genau solche, also optisch oder sowas variiert es ja über die Zeit hin. Also Google ändert da auch natürlich Dinge. Man sollte da jetzt nicht gleich beim ersten oder sowas panisch aufspringen. Aber umgekehrt, wenn mir zum Beispiel meine Bank plötzlich neben der Überweisung anzeigt, diese Überweisung ist sicher oder diese Überweisung wird sicher übertragen, sollte man vielleicht doch noch mal überlegen, ob das ernsthaft das ist.
Genau. Ja, generell müsste man sozusagen über eine Antivirensoftware nochmal reflektieren.
Ja, genau.
Wir werden später reflektiert berichten.
Ja.
Ja,
genau.
Und
das sind so die Problemchen auf Seiten des Benutzers.
Genau.
Und wenn wir jetzt wieder dem Pfad folgen zum Serverbetreiber hin, der einerseits sich im Prinzip die von der Serverkonfiguration, das hatten wir ja geklärt gehabt, da kann man gut oder schlecht, fällt dir noch was ein?
Na, ich weiß jetzt nicht, wo man das einordnen sollte, das kann man sozusagen beiden Seiten runterjubeln. Aber vielleicht betrifft es eher die Serverseite. Machen wir beim Server. Ich stell das mal zurück, meine Gedanken werde ich nochmal mit erwähnen.
Denn an der Stelle hatten wir schon mit erwähnt, es kann von der Konfiguration her einfach ungünstig sein. Das war, wo wir dieses SSL Labs erwähnt hatten, wo man in dem Sinne seinen Server prüfen kann. Aber eben der Serverbetreiber geht zu einer CA. Und diese CA kann oder in der Vergangenheit ist es eben auch passiert, Blödsinn machen.
Ja, aber. Also die CA ist ja schon wieder sozusagen ein neuer Partner, neue Person oder eine neue Organisation, die da agiert, aber der Serverbetreiber selber, wenn wir den jetzt so betrachten, also was er als erstes macht, ist sich einen Schlüssel generieren und dann ein Zertifikat und das hin und her schicken und dann mal angenommen, sozusagen alles ringsherum ist alles gut gelaufen, aber als Serverbetreiber muss ich mir jetzt Gedanken machen, mit dem Zertifikat? Muss ich das irgendwie besonders schützen? Muss ich das irgendwie wegschließen und so weiter und so fort?
Genau.
Also das ist sozusagen vielleicht ein Gedanke, den ich mir stellen muss. Und beim Zertifikat ist die Antwort vielleicht noch ganz einfach, weil das Zertifikat kriegt eh jeder, der fragt. Also, kann ich das irgendwo hinlegen, wo...
Es wird sowieso verteilt. Also es kann ja, es, ganz genau. Normal in ETC liegen.
ETC, SSL, irgendwo.
Genau, ETC-Zert. SSL-Zert liegt ja.
Genau, das ist üblich. Also bei Debian. Ich weiß nicht, ist das FAS?
Nee, FAS sollte das nicht sein. Hm. Aber ich hätte jetzt gesagt, das ist von OpenSSL, die Standard... Aufbau.
Ja, aber es liegt letztlich in einem lesbaren Verzeichnis.
Kannst auch in /temp speichern.
Genau, ja. Kannst immer wieder neu generieren. Also.
Nein, neu anfordern, sagen wir es mal so. Also
naja.
Muss halt immer wieder nur die Kohle auf den Tisch
legen. Genau. Und die Frage ist jetzt, also die zweite Komponente, die ja bei diesem ganzen Prozess entstanden ist, ist der Schlüssel. Ja, da müssen wir sich wieder fragen, kann ich den auch öffentlich verfügbar lassen? Muss ich den besonders schützen?
Gut, aber wie wir jetzt gerade schon diesen einen netten Angriff eben oder mit erläutert hatten, der Schlüssel hat schon eine erhebliche Bedeutung.
Richtig.
Der sollte an sich eben geschützt sein.
Ja. Also sollte eben nicht von jedem lesbar sein.
Ja, nicht im Prinzip auf der Webseite mit abgelegt sein.
Das ist kontraproduktiv.
Ja. Aber diverse Software bietet da natürlich auch noch mehr Möglichkeiten.
Aber heißt das jetzt, ich habe sozusagen einen Schlüssel erzeugt, Zertifikat erzeugt und wenn ich mit dem ganzen Prozess fertig bin, lösche ich den Schlüssel einfach von der Platte runter, lege den auf den USB-Stick und schließe den in meinen Schrank ein, wäre das in Ordnung?
Einschließen nicht, also der USB-Stick sollte schon am Rechner bleiben. letztendlich, dieser Schlüssel ist ja genau das, was für die Verschlüsselung mit genutzt wird, verwendet wird.
Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also das
ja, ich wollte jetzt nämlich sagen, eigentlich ist dieses Verschlüsselungszeug ja auch eben so ein Mischverfahren.
Genau.
Da sind verschiedene Algorithmen dran beteiligt, aber im Kern ist eben genau dieser RSA-Schlüssel, ist es doch standardmäßig, oder? Quatsch, nee. RSA ist der eine, genau.
Na, du hast einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel.
Ja, also genau.
Das ist das, worauf ich hinaus wollte.
Genau, dieses Pärchen.
Public-Private-Key-Verfahren.
Genau, also RSA.
Jeder denkt schon anderen Namen dazu aus.
Genau, und von dem, das ist ja eigentlich auch nur der Anfang, von dem wird aber letztendlich der eigentliche oder die Schlüssel für die Verbindung abgeleitet, weil da wird dann wieder AES genutzt.
Genau.
Und eben für den Aufbau, eben was wir letztens erläutert hatten, wird halt der öffentliche Schlüssel dem oder mithilfe des öffentlichen Schlüssels wird halt der private Schlüssel generiert. Über dieses Zertifikat wird die Echtheit sichergestellt, dass im Prinzip auch der private Schlüssel der öffentliche Schlüsselteil auch echt der ist, der für die Adresse gedacht ist. Und in dem Sinne hat man klar, der öffentliche ist öffentlich, das Problem mit dem privaten. Ja. Was du jetzt angesprochen hattest.
Genau. Also hier muss ich halt eben bei diesem Schlüssel wirklich darauf achten, dass er irgendwie
der private Schlüsselteil
quasi öffentlich lesbar irgendwo rumliegt. Also nicht neben den ETC SSL Zerts speichern, sondern es heißt dann irgendwie private. Gibt es ETC SSL Priv oder private? Egal.
Genau, aber ein Verzeichnis, was in dem Sinne nur von einer eingeschränkten Menge von Benutzern
lesbar ist.
Genau. So dass man als Standard mit, also wer einen normalen Login hat, dort eigentlich nicht rankommt.
Ja. Und man kann sogar die Datei noch als nur lesbar machen und man das will und dann kannst du noch irgendwie mit Change Attribute irgendwie ein bisschen rumspielen, aber das.
Gut. Nee, aber die Steigerung, die ich dann halt noch kenne, was der Apache mindestens unterstützt, bei Menschen X weiß ich es nicht, die Verschlüsselung des Schlüssels. Also, dass man an der Stelle halt auch diesen Schlüssel, wenn er so auf der Platte liegt und jemand als Root reinkommt, kommt er nicht an diesen Schlüssel ran, weil er einfach dort auch nur eine verschlüsselte Datei vorfindet. Und der Apache hat diesen Mechanismus, dass er beim Starten dieses Passwort für den Schlüssel einlesen kann. So, entweder hat man dann natürlich, weil, was weiß ich, diese Linux-Kiste, die musste zweimal im Jahr neu starten oder sowas. Nee, um Gottes Willen, also die müssen auch häufiger gestartet werden, denn Kernel-Updates sind schon notwendig.
Genau.
Aber dass man an der Stelle sagt, es ist eh immer der Admin in der Nähe und dann kann das Passwort eingeben. Ja. Und von der Seite her, dass man so arbeitet, um den Schlüssel auf der Platte selbst nochmal zu sichern. Oder es gibt dann irgendwelche obskuren Geräte, Maßnahmen, Möglichkeiten, wie dieses Passwort für den Schlüssel dann zum Apachen kommt.
Also da kann man sich wieder beliebig viel und komplexe Sachen dann ausdenken.
Ja, da gibt es dann wieder entsprechende Technik und Firmen, die das verticken. Aber eben an der Stelle hätte man dann auch nochmal diesen Schlüssel, diese Datei auf der Festplatte nochmal gesichert. Denn sehr wahrscheinlich läuft diese Datei auch durch einen Backup durch. Und wenn einer verpennt, beim Backup die entsprechenden Benutzerberechtigungen zu beachten. Mhm. Und solche Geschichten gibt es ja dann. Ja. Also der Angreifer ist natürlich nicht so doof und sucht die Datei auf der Festplatte, sondern er sucht die Datei im Backup.
Richtig.
Und verschiedene Sachen. Mhm. Und das unterstützt unter anderem der Apache. Beim Nginx bin ich mir da nicht so sicher. Da genutzt selber habe ich dieses Feature auch noch nicht.
Also da bin ich auch zu wenig Nginx-Experte erfahren. Genau, also da haben wir das. Dann hast du schon angesprochen, die Verschlüsselung selber muss man sozusagen dem Browser noch beibringen. Also letztlich, das ist dann so eine Konfigurationssache, dass man irgendwie in den Browser, sondern dem Server irgendwie sagt, dass er nur bestimmte Algorithmen nimmt und dass er kein SSL 2 und kein SSL 3 und so weiter und so weiter nimmt. Ja. Also das ist...
Aber das ist das, wo eben diese SSL Labs empfehlenswert ist, dass man das Ganze halt prüft, also oder prüfen lässt. Und an der Stelle hat man es ja auch letztens, dass da die entsprechenden Hinweise mitkommen. Denn der Surfer quattert natürlich auch aus, wer er ist und welche Software, sprich, also die Eigenwerbung. Und dementsprechend kann OpenSSL Labs auch sagen, hey, hier, du hast so einen Apache, mach mal das und das, trag mal dieses und jenes ein. Ich dachte, die Hinweise waren auf den Dings zugeschnitten.
Sicher?
Nee, sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich dachte,
also
nur allgemein.
Ich denke, dass da gibt es nur allgemeine Hinweise und es gibt zum Beispiel den Zertbot, der jetzt relativ neu ist, also zertbot.eff.org. Und da kann man irgendwie sagen, ja, ich habe irgendwie nutze Debian 0815 und mit dem Apache und dann sagt er halt hier, da muss das und das eintragen.
Muss in die Datei gehen, Zeile so und so, ja, das so und das eintragen.
Gib uns mal Root-Recht auf deinem Rechner, wir tragen dir das ein. Ich muss mal gucken, also das war wirklich sehr, sehr detailliert, was da an Konfigurationshinweisen da stand. Und ich glaube wirklich so in so einem Grad, wo man einfach nur noch den String rauskopiert. Und das dann.
Das ist es ja auch oft, also dass diese Einstellung.
Also es geht sogar weiter. Man gibt hier ein, ich nutze erstmal allgemeinen Webserver und dann eben hier Apache, Nginx, HAProxy, Plesk und so weiter. Und man sagt, ich nutze ein Apache und jetzt Betriebssystem, wie gesagt, Debian 7.8, Testing, Unstable, Ubuntu, Gentoo, Arc, Fedora, CentOS, FreeBSD, OpenBSD, Mac OS X.
Und sogar Other Unix.
Genau.
Wow. Also Solaris-Unterstützung.
Genau, jetzt nutze ich mal Debian 8 Jesse. Und dann, achso, nee, hier, stimmt, das spielt noch mit Let's Encrypt mit. Aber das gab bei dieser Advanced-Seite. Irgendwo dachte ich, hätte ich was gesehen. Nee, dann nehme ich alles zurück. Das betrifft doch nur den
Let's Encrypt.
Also da zeigen dir quasi nur, wie du das Let's Encrypt, diese Let's Encrypt-Software benutzt. Aber dann hab ich doch noch irgendeine andere Seite, wo es wirklich sozusagen rauskopierbare
mindestens gab. In dieser
Better-Crypto-Seite, also Better-Crypto.org, genau. Da ist es wirklich, also gibt es dieses mega PDF-Dokument und wo es wirklich für alle möglichen,
für jeden Fall,
genau, was gibt. Also das ist immer empfehlenswert, wenn man da seinen Server konfigurieren will. Da gibt es einige gute Hinweise.
Genau. Also wäre im Prinzip jetzt.
Genau, jetzt haben wir sozusagen den Schlüssel abgesichert, haben den Server ordentlich konfiguriert. Und jetzt kann es aber sein, dass man irgendwie eine grottische Anwendung hat. Das ist meine Anwendung, nämlich, was die eine oder andere machen soll, habe ich gehört, Cookies setzt. Soll es ja geben, dass man sozusagen irgendwie, was ich zum Beispiel WordPress hat oder irgendwie.
Ja, genau. Also, aber Cookies sind nichts Verwerfliches eigentlich oder nichts Ungewöhnliches. Naja.
Denk mal an Datenschutz.
Richtig. Das ist halt so die Frage, an welchen Stellen man ansetzt. Bei öffentlichen Seiten sind Cookies unnötig.
Ja, also Cookies sind letztlich auch erstmal nur ein Werkzeug. Also, das ist jetzt nicht per se böse oder nicht per se gut, sind einfach nur eine Technologie.
Genau. So wie viele andere auch.
Aber es kann jetzt hier sein, dass eben, wenn wir jetzt an eine grottische Anwendung denken, dass die Cookies ausliefern und den Cookies fehlt ein bestimmtes Flag. Man kann nämlich den Cookies Flags mitgeben. Also HTTP only ist zum Beispiel eins. Und es gibt auch ein Flag, das heißt secure. Und
ach ja, dieses HTTP only bedeutet, dass der Client es mit JavaScript nicht verändern darf.
Richtig.
Ich dachte mir, das und das andere heißt secure. Ich hätte gedacht, das hieß HTTPS.
Aber also ich bin vergleichsweise sicher, dass es secure heißt.
Okay. Ja.
Genau, und dann, also wenn es secure heißt, dann wird er halt über SSL ausgeliefert und ohne dem geht es halt über HTTP auch drüber. Und dann kann halt jemand zumindest die Cookies mitlesen und manipulieren.
Ja.
Und da gab es vor Jahren mal so einen schönen Angriff, der das unter anderem das ausgenutzt hat, aber noch ein bisschen mehr, wo man sich dann mit, also es gab dann so ein Plugin für den Firefox.
Fireship,
genau. Ja, ich war jetzt gerade am Nachdenken. Und da könnte man sozusagen dann in einem öffentlichen WLAN sich reinsetzen und dann gucken, wer so sonst noch bei Facebook unterwegs ist und dann halt auch ein bisschen mehr in die Profile halt reingucken.
Genau.
Und das hat eben unter anderem die Tatsache ausgenutzt, dass die damals Facebook die Cookies halt auch per HTTP, also ohne diese Secure Flag geschickt hat.
Dass man an der Stelle einfach einen normalen Request auslöst auf ein HTTP und da wird der Browser natürlich die den Cookie mitschicken und dementsprechend kann man den dann lesen. Denn das ist offen, das ist frei. Also das Schlechte an Cookies ist im Prinzip, der Vor- und Nachteil an Cookies ist im Prinzip, dass sie transparent im Hintergrund übertragen werden. Man merkt nicht, dass sie übertragen werden, aber bei vielen, vielen Dingen will man es eigentlich eben auch nicht merken, dass sie mitlaufen.
Ja.
Und da kann es im Prinzip sein, dass die Anwendung auch in vielen Dingen, habe ich auch selbst miterlebt, und das ist nämlich zum Beispiel auch ein Problem für schlechte Anwendungen. Man ruft zwar die Seite in HTTPS auf, aber die Folgelinks, die weiterführenden...
Das sind so absolute Links auf HTTP, Seitenname, irgendwas, genau.
So. Ja. Ein großer Konzern...
Dessen Namen wir nicht von der Tora.
Doch, eigentlich möchte ich ihn jetzt nennen, wir werden da glaube ich auch nichts bewegen, aber also eben bei der Deutschen Bahn. Bei der Deutschen Bahn, wenn du gehst per HTTPS auf die Seite drauf, machst eine Suche und als erstes kriegst du da die Warnung präsentiert, Achtung, Inhalte einer verschlüsselten Seite werden unverschlüsselt übertragen. Da hat auch jemand echt nicht aufgepasst.
Ja. Generell ist auch so, also wenn du auf db.de gehst, also auf diese Hauptseite von der Deutschen Bahn, ist es auch so, kriegst du eine Mixed Content Warnung. Also dass einige Teile werden per HTTPS geladen, eine ohne. Und das ist halt auch schon mal so ein Übel.
Und also so jetzt als kleines Nebenbei, was nämlich ganz lustig ist, URLs. URLs im Sinn können ja relativ und absolut sein. Und das Interessante an diesen Dingern ist nämlich, dass man kann eine relative URL haben, in der man einfach das Schema weglässt.
Genau, eine protokollrelative URL ist es dann.
Ah, okay. Oh, also den Fachbegriff kannte ich noch nicht.
Also dass du nicht schreibst http://Domainname, sondern nur //Domainname. Nee.
Ja, doch, es beginnt mit einem Doppelslash. Ich dachte nämlich Doppelpunkt, Doppelslash.
Nee,
nur. Der Doppelpunkt gehört zum Schema.
Können wir ja mal über uns dann, über Uris, Urs und Urns unterhalten. Na gut, nee, dann sterben alle ab, die an den Gehörgeräten das ist.
Genau, aber an der Stelle ist es nämlich eigentlich, die Deutsche Bahn sollte einfach in ihre Links davon einfach das HTTP weglassen.
Richtig,
ja. So, und damit hätten die Probleme gelöst.
Ja.
Damit können die Surfer übergreifend arbeiten und also können da, was weiß ich, ihre Bilder vom staticdb.de holen und die, was weiß ich, Skripte über dynamic.db und so weiter. Aber der Browser kümmert sich nämlich dann darum und wählt das passende Protokoll. Also wenn im Prinzip jemand die Seite mit HTTPS ansurft, weil er im Prinzip sicher sein will, der bekommt nämlich auch alle Folgeaufrufe über HTTPS. Und einer, der einen Browser benutzt, der eben keine HTTPS-Unterstützung hat, der bekommt, also der Browser wird automatisch die Links generieren mit HTTP, diese Folgelinks. Ja. Das ist zum Beispiel so ein Ding, ein Feature, wo ich sagen muss, das scheinen gewisse nicht entdeckt zu haben, nicht zu kennen. Und dementsprechend machen sie sich das Leben schwer oder das Leben anderer schwer.
Genau.
Witzig eigentlich an dieser Stelle.
Ja.
Aber ich selber, also habe auch irgendwann erst entdeckt, dass URLs auch an dieser Stelle relativ sein können. Mhm. Denn ich kannte bisher nur die fahrtrelativen URLs.
Ja, wie gesagt, also man kann sich längere Zeit über URIs, URLs und UNS unterhalten. Und da wird es dann vielleicht auch klar, dass so, also, aber das ist, wie gesagt, das ist eine hochtheoretische Diskussion.
Ja, aber auch interessant. Also man kann viele Spielereien, denn genau. Die, also URI oder ja, URI-URL, setzt sich ja eben aus verschiedenen Bestandteilen zusammen und jeder Bestandteil ist interessant.
Ja. Aber können wir vielleicht mal irgendwie aufeinander mal.
Richtig, das ist ein schönes Thema.
Legen, genau. Aber also mit dem Cookie, ich glaube, das Cookie-Problem kann man in der Hand haben, wenn man auch den Server ordentlich konfiguriert. Also wenn du sozusagen deinem Apache sagst, übertrag alles über, also leite alles auf SSL um und übertrag alles über per Verschlüsselerleitung.
Nee, denn der Fehler ist doch im Browser. Der, im Browser triggere ich über einen Link, der HTTP macht, den Request zum Server und in diesem Request wird der Browser schon den Cookie mitsenden. Also der Apache kann maximal eben an dem HTTP rumfummeln und an einem Set-Cookie, also an diesem speziellen Header für das HTTP, könnte er das Secure hinten dran basteln, wenn es eine SSL-Geschichte ist.
Ja, stimmt.
Also, dass er in den Datenverkehr eingreift. Aber ansonsten, wenn die Anwendung das verbockt, dann ist es halt vorbei. Richtig.
Genau.
Und ja, also alles solche, so was so im Hintergrund mit passiert, was so ein bisschen transparent einfach mitläuft, ist halt anfällig für solche Fehler.
Genau, also was sozusagen dann auf der Serverseite man noch machen kann, ist eben diesen HSDS-Header setzen.
Genau, um so ein bisschen Zwangssicherheit mit einzuführen. Genau,
also Zwang zur TLS-Verwendung.
Genau.
Und du kannst dann auch dieses Pinning, was ich vorhin im Browser beschrieben hatte, also in dem Chrome, kannst du auch auf Serverseite machen, dass du sagst, hier der Fingerprint meines Zertifikats ist 1235. Und das lieber Browser merkt dir das mal für die nächsten 10 Jahre.
Ah.
Und dann
ist das in dem HSTS drin?
Nee, HTTP Public Key Pinning, also HPKP muss das heißen.
Das habe ich noch gar nicht gehört. Denn
Also du musst sozusagen du brauchst hier einen Backup-Schlüssel. Also gibt sozusagen das
klar, den. Du brauchst fürs Rollover
genau, zum Beispiel. Also brauchst sozusagen, müsstest du den Fingerprint von dem aktuellen angeben und sozusagen von so einem Backup, der nicht benutzt wird. Und also dann kannst du noch irgendwelche Optionen mit angeben. Und dann merken sich die Browser das und dann ist alles gut.
Cool. Denn damit kann man ja wirklich dann nochmal richtig eins drauflegen.
Ja. Denn kann man sich natürlich auch in den Fuß schießen.
Richtig, das ist natürlich wiederum die andere Geschichte.
So ist es richtig wehtut auch.
Wenn einem der Schlüssel verloren geht, kannst du eigentlich eine neue Domain beantragen.
Oder musst dann halt warten, bis die Browser vergessen haben, dass sie irgendwie vor 5 Jahren mal auf die Seite gegangen sind. Ja, also das ist dann, hat ein bisschen Potenzial, da auch schief zu gehen. Deswegen, ich weigere mich immer noch so ein bisschen das zu machen, weil ich irgendwie doch Angst habe, dass wenn das schief geht, dann geht es halt richtig schief. Oder man setzt halt diese Merkfrist so weit runter, dass aber eigentlich der Effekt auch dann wieder witzlos ist. Also das ist halt so.
Richtig.
Ich überlege gerade, also ob man jetzt sozusagen auf Header-Seite noch was machen kann. Also es gibt ja so diversen, aber das bezieht sich dann auf Angriffe, also XSS, Header, die du setzen kannst und
aber die betreffen genauso HTTP zu.
Ja, genau, also das ist egal. Also ich hatte jetzt, es gibt die Content Security Policy.
Ja, CORS.
Nee, nicht CORS. CORS ist Cross Origin Resource Sharing.
Okay. Oh mein Gott. Dann hilf mir auf die Sprünge bei dem Content.
Content Security Policy, CSP. Da sagst du quasi dem Browser auch, wo er so diverse Ressourcen herladen darf. Also du kannst sagen, JavaScript, Darf er nur meinetwegen von der Domain holen oder nur von Skripte.domainname und CSS eben nur von der Domain oder von CSS oder Bilder nur von Static.domainname und es soll so ein bisschen Schutz gegen XSS-Angriffe zum Beispiel sein oder so diverse andere Angriffe und
umgekehrt ermöglicht es im Prinzip eine ordnungsgemäße Arbeit mit diesen CDNs, was wir vorhin schon erwähnt hatten, dass ein Betreiber oder ein Webseitenbetreiber seine Inhalte auf mehrere Server auslagert, weltweit und diverses anderes. Ja. Und dann aber im Prinzip trotzdem noch kontrollieren zu können. Wahrscheinlich gehen aber dann mit denen wiederum mehr Rechte einher. Also hat das was dann mit Kurs? Ist ein bisschen Überschneidung dabei da, dass ich mit der sage, dieses wird nur von dort geladen, dass ich dem dann natürlich aber auch wiederum eine Vertraulichkeit mit zugestehe? Ich weiß es nicht, wie das ist. Kurs ist ja im Prinzip dieser... Im Kurs ist auch, sind auch diese komischen Origin, also sind auch Header mit drin, wo ich sagen kann, du darfst auch zusätzlich das mit als die Origin ansehen. Und dementsprechend darf der dann auch seine Posts dorthin.
Müssen wir mal einen Gedanken dran verschwenden, also
ob damit irgendwas abgedeckt ist. Aber das sind letztendlich Mechanismen, die greifen sowohl im HTTP als auch im HTTPS. Genau. Das ist ja da unabhängig, genau. Ja.
Genau, ansonsten müsste man dann kann man sozusagen die Grundhinweise dazu, dass man eben seine Bibliotheken aktuell hält.
Ja, gut.
Und halt immer ein bisschen guckt, was da passiert. Also, weil das kann halt immer mal passieren, dass also OpenSSL mal ein paar leichte bis schwere Probleme eingebaut hat und man seine OpenSSL updaten muss. Und
so genau.
Und
so. Aber die Probleme beleuchten wir dann später auch nochmal, denn das sind, glaube ich, ja die interessanten Sachen oder was dann in der Vergangenheit einfach mit passiert ist. Ja. So diese Angriffe oder Angriffsmöglichkeiten überhaupt. Du hast vorhin jetzt schon das mit diesem Timing erwähnt, wo man doch auch nochmal...
Stimmt, da müsste man nochmal, also in der letzten halben Stunde kriegt man es, glaube ich, nicht mehr.
Nee, das nicht, aber vielleicht so einige CA-Probleme können wir ja nochmal mit erläutern.
Genau, weil das wäre jetzt, also mir fällt jetzt erstmal zu dem Serverbetreiber.
Nö, da kann eigentlich nicht allzu viel falsch machen oder ist ordentlich verbocken.
Ja, genau. Genau, das ist sozusagen der nächste Partei, ist ja die CA, die da eine Rolle mitspielt. Also, wo am Anfang eben der Serverbetreiber hingeht und sagt, hier, ich habe meinen Signing-Request und gib mir was. Also, was aber auch passieren kann, was ja einige sozusagen als Serviceleistung anbieten, dass du eben keinen Signing-Request machst und den so CA schickst, sondern sagst, hey CA, ich will jetzt mal SSL machen.
Nein. Echt? Sowas gibt es?
Ja, also,
das könnte es ja nicht ernsthaft.
Also, um den Gedanken zu vollenden, also die man kann halt so zur CA gehen und sagen, hier, liebe CA, ich möchte mal gerne SSL machen.
Gib mir mal alles dafür.
Und dann kriegt man von der CA quasi einen fertigen Satz an Dokumenten quasi zurück. Also man kriegt dann den Schlüssel wieder, den geheimen, privaten und eben ein unterschriebenes Zertifikat. Also das, solche Lösung habe ich auch schon gesehen.
Suchbild, man findet hier den Fehler.
Genau. Und hier hat man dann natürlich zwangsläufig noch eine andere Partei, die theoretisch dann mitlesen kann. Oder die, also wenn sie den, ist halt die Frage jetzt, was macht sie mit diesem Schlüssel? Zerstört sie den oder hebt sie den aus Backup-Gründen auf? Und na, die Vermutung ist, dass das viele wahrscheinlich guter Backup-Pflicht irgendwie aufbewahren.
Ja, aber das ist grundlegend eben einfach, also selbst wenn sie es wegschmeißen, es ist es dass man das Potenzial gegeben, dass ein Dritter Kenntnis des privaten Schlüssels hat und damit eigentlich sämtliche, naja nicht sämtliche, aber viel der Verschlüsselung einfach hinfällig ist.
Ja, nur mitlesbar von dritter Seite halt.
Nee, was wir ja hatten, die, wenn du in
also den... Also je nachdem, was du...
Genau, wie es konfiguriert ist, also beim Diffie-Hellman wäre es ja nicht, aber es ist auf alle Fälle...
Genau, also das, wie gesagt, das ist immer noch so eine Sache, die würde ich dem Serverbetreiber noch mit in die Schuhe schieben, die Schuld dann. Also
ja, wenn ein derartigen Dienstleister wählt.
Genau. Aber ansonsten ist das, also wie gesagt, bei Let's Encrypt finde ich das eben total easy, dass du wie das dann Request rausschickst. Ich hatte jetzt vor kurzem bei einem anderen Anbieter, die wollten einen DNS-Rekord geändert, also sie wollten quasi einen Textrekord haben, einen speziellen, und da war halt quasi eine Zufallszahl drin.
Oh, cool.
Und wenn der halt gepasst hat für die Domain, dann haben sie das Zertifikat halt ausgestellt.
Also es ist eine interessante Art und Weise der Verifikation, aber ich glaube, es stellt auch einige Webseitenbetreiber oder Domaininhaber vor die Herausforderung, den DNS zu konfigurieren.
Ja, das stimmt.
Zumal, wenn man im Prinzip einen externen DNS nutzt,
ja.
Dass das nicht unbedingt angeboten wird. Wobei ich glaube, bei AutoDNS, die haben das drin, dass du solche Dinge mit rein...
Also ich mache Schleichwerbung, mein Zeug bei INWX.
Ah, okay.
Und da kannst du das also ziemlich beliebig
deine Records darin
einstellen. Ne? Selbst, also das hat eine Weile gedauert, aber selbst die XMPP-Records, die gehen mittlerweile auch völlig easy zu machen.
Genau.
Also das kann ich sozusagen nur empfehlen, wie gesagt, Schleichwerbung.
Ja.
Genau, also das sozusagen bei Zertifikaten wäre das sozusagen noch ein Problem, was der Serverbetreiber falsch machen könnte, dass er einfach hier sagt, hier, mach mal alles.
Ja, genau, den Dienstleister nimmt, der einem das alles fertig macht. Und
einmal alles mit Ketchup, bitte.
Genau, aber dann ist er im Prinzip bei der CA und die CA, der vierte da vorne haut da so seinen Stempel drauf. Ja. So.
Nächster.
Ja, genau. Beziehungsweise der private Schlüssel der CA ist halt grundlegend im Büro verfügbar.
Genau. Ja, also das ist natürlich ein hehres Problem, dass die CA, was du schon sagst, mit dem privaten Schlüssel alles unterschreibt. Also das ist sozusagen das Unterschriftsmerkmal. Und also wenn die das halt irgendwie wirklich im Büro rumliegt und
Also auf der Freigabe so und so
weiß jeder,
ist der Schlüssel und wenn er mal irgendwas machen müsst, dann nehmt den.
Genau, das Share mit dem Namen Geheim steht da ein bisschen drauf.
Ja.
Und da liegt der Schlüssel und sagt es aber niemandem weiter.
Genau.
Also da ist, also in der Regel, also ich sag mal, im deutschen Bereich gibt es da zum Teil relativ harte Anforderungen. Also so, wenn ich an die DFN-Regelung zumindest denke. Und auch, also da gab es schon ziemlich stringente Anforderungen, wie der Schlüssel auch gelagert, also der geheime private Schlüssel gelagert werden muss. Also er muss halt nicht am Rechner verfügbar sein, sondern offline. Also gab es je nach sozusagen CA Anforderungen, dass sie gesagt haben, es muss halt im Tresor liegen. Ich habe so Konzepte gesehen, wo dann drin steht, auf einem extra Laptop, der von einem gesicherten Medium gebootet wird und so weiter und so weiter. Also, und auch eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, die vertrauenswürdig sind, die damit dran arbeiten und so weiter. Also da muss man sich ein bisschen mehr Sorge um den Schlüssel dann machen.
Aber das ist das, wo wir auch schon mit erläutert hatten, dass so eine CA sich auch gliedert. Es ist ja in dem Sinne nicht die CA, also als Organisation schon, aber sie stuft das natürlich ein bisschen ab. Da gibt es diesen mega super duper Schlüssel, der eben in den Browsern mit bekannt ist, aber die CA nutzt diesen selten bis gar nicht, sondern erstellt davon wiederum im Prinzip Untereinheiten.
Ja.
Und unter Umständen davon nochmal eine Untereinheit, die sich dann ernsthaft darum kümmert. Denn für eine automatisierte Verarbeitung, das was du letztens mit erwähnt hattest, mit Start-LS,
Start-TLS gibt es. Falsche Übersetzung, Entschuldigung, Start-SSL.
Aha.
Vielleicht gibt es auch Start-TLS, vielleicht haben die auch sind sich schon an die modernen Seiten angepasst.
Kann sein, ja. So im Sinne dieses Ausnutzens von Vertippern oder sowas wäre eben genau auch in dem Sinne, sich mal Start-TLS zu besorgen. Aber unterm Strich, hast du ja gesagt, da schickst du eine E-Mail hin, wenn du so einen Schlüssel haben willst.
Nee, bei Start-SSL ist es so, du hast eine Webseite, da registrierst du dich. Und wenn du dich sozusagen persönlich mit deinem eigenen Login registriert hast, gibst du die Domain an, sagst ja, Domainname so und so. Und dann kriegst du so ein Auswahlfenster, wo drin steht, wir schicken dir jetzt eine Mail an so einen Role-Account, den es geben muss, also ein Security-Ad, Webmaster-Ad, Hostmaster-Ad, ich glaube, das war's. Also ungefähr waren 3 oder 4 Adressen. Und du kannst halt aussuchen, welche die angeschrieben werden soll und sagst, bitteschön, abschicken. Und dann musst du halt den Account irgendwie lesen.
Ja.
Und da ist halt auch irgendwie so eine Challenge drin und das musst du halt beantworten und dann wissen die, okay, der hat Zugriff auf das Mail-Konto, also hat auch Zugriff über die Domain und dann wird das abgehakt. Also das sozusagen war für die einfachste Form von Zertifikaten bei Start-SSL. Und ansonsten, wenn du jetzt ein besseres Zertifikat von denen haben willst, also gerade so für Firmen, dann ist es wirklich so, dass es mit persönlicher Verifikation geht. Also musst du Deutschland halt einen Handelsregisterauszug hinschicken. Du brauchst eine notariell beglaubigte Kopie von dem Ausweis der Geschäftsführer. Hm. Und da stecken die schon relativ viel Aufwand rein. Und da für diese Zertifikate musst du dann auch was bezahlen. Also für die erste, diese kleinste Stufe, das ist halt wirklich so ein maschineller Abgleich. Da gibt es wahrscheinlich irgendwie ein Perl-Skript, das ist drei Zeilen, was das abwickelt. Und wenn es dann, also sobald sozusagen menschliche Interaktion reinkam, dann musst du dafür bezahlen. Hm. Aber die Preise waren auch immer fair und sind auch jetzt noch fair. Hm.
Aber in dem Sinne hast du es ja indirekt jetzt gesagt. Also es ist keine menschliche Interaktion drin. Hm. Sprich, im Prinzip an der Stelle ist eben auch der private Schlüssel der zweiten oder dritten Unterorganisation in dieser ganzen Hierarchie maschinell verfügbar.
Ja.
Genau. Und das sind eben dann die Sachen, wo die CA zum Beispiel drauf achten muss, dass sie derartige Unterorganisationen nicht ein ewiges Leben gönnt, zum Beispiel eben auch zeitlich das Ganze befristet, damit dann, sollte etwas abhanden kommen, also sollte mal dieser Schlüssel in falsche Hände geraten, dass automatisch so ein Ablauf eintritt, ja, dass das nicht ewig lang damit
Zum einen das, also und wenn du jetzt sozusagen nur einen CA-Schlüssel hättest, der für die ganze CA wäre, also gerade zum Fall, wenn was kompromittiert ist, ist quasi die CA einfach einmal kaputt, musst du einfach von null wieder anfangen, mehr oder weniger.
Neue Firma gründen.
So ungefähr, ne? Und hier, wenn du sozusagen so eine Unterstruktur hast, also eine Key-Schlüsselhierarchie, dann verwirfst du halt diesen einen kompromittierten Schlüssel oder diesen Satz von kompromittierten Schlüssel, aber hast immer noch sozusagen einen Satz von sicheren Schlüsseln und da leitest du halt wieder einen Signaturschlüssel ab und dann kannst du weiterarbeiten.
Genau. Also das ist im Prinzip so, was so von der CA grundlegend mit von der Struktur her einfach dazu gehört, worauf eigentlich geachtet werden sollte. Das ist das, wo einfach die CA, die man sich selbst erstellen kann, um seine eigenen Unterschriften, um seine eigenen Zertifikate bestätigen zu können, das einfach nicht hergibt. Ja. Also das ist das, wo in einem Rahmen einer Firma, wer da, ich weiß nicht, ob es wirklich Firmen gibt, die eigene CAs aufgebaut haben.
Gibt es. Also ich kenne in Jena die eine oder andere Firma, die...
Eine kenne ich, die...
Das ist eine interne CA-Struktur auch haben und die betreiben. Hm. Also es zumindest getan haben. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen, aber...
Gut, aber eben bei diesen wäre es dann auch sinnvoll, schon Strukturen zu beginnen und Mechanismen eben zu nutzen, die auch im großen Stil genutzt werden. Ja. Also in dem Sinne ein kleines Verisign oder sowas aufzumachen bei sich im Haus.
Ja, ich meine letztlich, also man muss dann hier abschätzen, was sozusagen der
Aufwand nutzen, genau. Genau,
das Risiko aus
ist. Genau. Aber in dem Sinne schon alleine dieses zweistufige, dass man den einen großen im Tresor liegen hat, ist einfach sinnvoll. Denn, also den man dann im Prinzip nur alle 2 Jahre oder sowas mal rausholt oder einmal im Jahr, um wieder damit einen neuen Unterebene zu erstellen, um dann darüber hin die wieder neue Bestätigungen für die Computerkonten, für die E-Mail oder eben auch die Webseiten auszustellen.
Na, es gibt ja von der ICANN dieses Schlüssel-Rollover, was die für DNSSEC machen. Und ich weiß nicht, ob wir das in der Sendung mit dem Lutz besprochen hatten. Wir hatten ja mal so eine Sendung über DNSSEC gemacht. Genau. Aber da ist es so, dass das wirklich, also zumindest ein schönes Schauspiel ist. Also es ist sehr imposant, wenn man das beobachten kann, dass die, also wie die sozusagen den Rollover machen, wo dann wirklich, also was Lutz sagte, die 7 Schlüsselinhaber weltweit anreisen und dann halt, also es wird auch Schritt für Schritt, gibt es da so eine Checkliste, die da abgearbeitet wird und die kannst du halt auch übers Netz dann verfolgen, kannst dich an die Webcam setzen und dann dir das angucken und das
Also auch bei, wenn die ihr Passwort eingeben?
Dann wird die Kamera auf die Tastatur gehalten, damit du auch prüfen kannst, dass
das ob die richtigen Buchstaben drücken.
Ja. Also das ist ja schön, aber das sieht man sozusagen mal live in der Farbe, was da so gemacht werden kann.
Genau, und in die CA, ich weiß nicht, ob wir noch so ein paar lustige Beispiele aus der Vergangenheit aufgreifen wollen oder im Grunde hat man das eigentlich auch schon in der vergangenen Sendung mit erwähnt, was so einige falsch gemacht haben, eben bei der Prüfung, bei dieser Verifikation, für die falschen Domains die Zertifikate ausgestellt oder sich eben ganz und gar die Schlüssel klauen lassen.
Genau. Also das ist halt, ich meine, da braucht man dann halt letztlich also viel mehr Gedanken an Sicherheit, die man hier machen muss, als der, als jetzt sozusagen der Serverbetreiber oder auch der Endanwender am Rechner.
Genau.
Weil das sozusagen das Potenzial, also die Engländer sagen, a juicy target ist das dann. Also so
ein fruchtiges.
Ja, genau. Also weil du, wenn man den Schlüssel einmal in der Hand hat, dann kannst du halt viel Zertifikate ausstellen und viel Müll betreiben. Ich überlege nur gerade, es gab mal so einen Fall, das ist aber vermutlich eher wieder so ein, ja, also so ein Problem von eigentlich von den Softwareherstellern, würde ich sagen. Die haben nämlich die Zertifikate falsch validiert und angezeigt. Du konntest halt bei dem Common Name so einen, also ja, CNS genau. Gleich und dann eine Null und danach den.
Ach Gott. die binären Null, genau, wo du im Prinzip Strings in diversen Programmiersprachen beenden kannst.
Ja.
Natürlich nicht, nicht bei Pascal. Aber weil er dem anderen Lager.
Ja. Und das war, da unterschied sich dann irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, die Anzeige, dass sozusagen die Browser haben das halt anders angezeigt als irgendwas anderes und dann gab es halt ja auch verschiedene Lücken, die sich auftaten.
Also einerseits ja, die Browser sind da auch ein bisschen mit in der Pflicht. Das ist letztendlich so, dieses Spiel, vor Jahren konnten wir ja noch alle auf der Kommandozeile, also Dateien anlegen, die Carriage Return mit drin hatten oder einfach nur ein Backspace, um Dateien, also dann wurden Dateien von LS angezeigt, die eigentlich ganz anders hießen.
Genau. Na, aber machen kannst du es immer noch.
Ja, aber es hat heutzutage es witzlos, weil LS und diverse Programme zeigen dir natürlich dann für die Sonderzeichen entsprechende Ersetzungen an.
Aber ich mache das gerne, wenn ich mal so einen Kurs mache zu ihrer Shell-Programmierung oder sowas. Dass ich zumindest mal so einen Satz von Dateien anlege, die obskur aussehen.
Ja, okay, obskur, aber LS macht es mittlerweile.
Ja,
LS,
ja, genau.
Genau, du kannst nicht mehr im Prinzip die Ausgabe in dem Sinne beeinflussen.
Ich frage mich nur gerade, ob das ein Feature von LS oder von deiner Shell ist.
Nee, meine Shell hat darauf ja keinen Einfluss. Das wäre ja garstig, wenn Anzeige? Meine Shell da drinnen parst. Wenn sie den Standard-Out von LS...
Okay, ja, ja. Ja, es ist gut. Nee, es war noch.
Und in gewisser Weise ist es eben das Anzeigeprogramm, sprich der Browser, aber andererseits darf man auch diese CAs dafür grillen, dass sie so ein Blödsinn
unterschreiben. Genau. Ja, also bei CAs, da, wie gesagt, ist einiges auch an sozusagen externen Sicherheitsmaßnahmen zu tun.
Mhm. Und auch einiges an Potenzial einfach vorhanden, wo man als Angreifer eben wie mit solchen kleinen Spielereien oder mit irgendwelchen geschickten, glaube ich, Ausnutzungen von diesen Erweiterungen, da mögen dann auch wieder einige Browser so daneben tappen.
Also gerade, was ich glaube, ich hatte das letzte Mal schon erzählt, ich habe leider jetzt die konkrete CA vergessen, aber da hatte der Nutzer... Also sagen wir mal, die CA hat auch diesen Mechanismus, wie was ich vorhin bei Start.SSL sagte, du kannst dich dein Domain angeben und dann kriegst du irgendwelche E-Mail-Adressen und dann wird es hingeschickt. Und bei der CA war es, glaube ich, so, dass du eine E-Mail-Adresse angeben konntest und da ist also jemand zu der schönen Seite live.com gegangen.
Ach so,
und hatte sich da irgendwie ssl-certificates@live.com als E-Mail-Adresse registriert, als normale Kunden-E-Mail-Adresse halt. Und ist dann zu dem CA-Anbieter gegangen und hat gesagt, hier, meine SSL-Verwaltungsstelle ist ssl-certificates@live.com. Ich mache mir doch mal bitte ein Zertifikat für live.com. Und das hat er halt gekriegt. Also das ging halt problemlos.
Genau.
Und ja, das ist halt auch so wieder Aufgabengebiet der CA, dass die sich halt Gedanken muss, wie kann letztlich dieser ganze Prozess angegriffen werden, wo sind meine Schwachstellen und muss das dann entsprechend beheben. Auch hier könnte man auch sozusagen wieder einen menschlichen Faktor mit reinbringen. Weil gerade bei einer CA lohnt es sich ja unter Umständen den Schlüssel zu erhalten. Also man kann ja in die CA sich reinhacken und irgendwas anderes machen, aber man kann auch einfach mal abends gucken, wo die Leute gerne ein Bier trinken gehen und sagen können, hier, übrigens, ich habe da so einen schönen Umschlag, sind so ein paar braune Scheine drin und ich brauche von dir das nie wieder, wenn du vielleicht irgendwie so ein paar kleine, so einen kleinen Binärklumpen aus deiner Firma mitbringst. Und ja, also das sind halt durchaus auch Sachen, über die man sich dann vielleicht Gedanken machen muss.
Mhm. Wobei ich das wiederum schwierig finde. Also wenn man im Prinzip, gut, Zugriffsrechte, ja, also das sollte definitiv geklärt sein. Aber wenn man nicht eben ganz und gar wie bei den DNSSEC den Schlüssel gezielt zerschneidet, sodass man dieses denn per se bieten selten Software derartige, keine Ahnung, dieses Mehrfach Passwort.
Ja, ich meine, worüber man nachdenken könnte, wäre dann sowas wie so eine Zugriffssicherung, also dass du sagst, okay, du protokollierst, wer auf diesen Schlüssel oder diesen Satz an Schlüsseln zugegriffen hat und
gut, aber dann musst du das auch wieder hinter einer Anwendung verstecken, ja. Denn im Dateisystem ist es auch schwierig.
Mhm. Also es gibt ja dieses unendliche Log-File oder verschiedene Methoden. Also ich meine, letztlich hundertprozentig absichern kannst du es nicht, aber sozusagen du kannst die Raising the Bar betreiben. Ja,
die Hürde einfach höher setzen.
Höher schrauben, genau.
Aber jetzt eben als Beispiel, so bildlich im Prinzip bei einem Banktresor, wo der Schließer seinen Schlüssel hat und ich meinen Schlüssel, sodass dieses Pärchen, also nur die beiden Schlüssel gemeinsam das Schließfach öffnen. Ja. Das ist aber eigentlich ja eher selten in Software in irgendeiner Form implementiert oder umgesetzt.
Was ich sagte, mit diesem Hauptschlüssel, also da, wie gesagt, gibt es wirklich Anweisungen, wo der physisch in einem Tresor zu lagern hat, also in einem echten physischen Tresor, der irgendwie in der Wand eingelassen ist und wo dann auch auffällt, wenn jemand den mitgenommen hat.
Ja, oder wo es auffällt, wenn einer den rausträgt.
Genau.
Ja. Genau.
Ja, ansonsten in Software, also gibt es auch so kryptografische Algorithmen, aber ich weiß
nicht. Naja, mindestens eine Mehrstufigkeit, indem du den Schlüssel des Schlüssels, also den einen Schlüssel mit dem anderen Schlüssel verschlüsselst und der wiederum hat dann erst das Richtige.
Genau.
Sodass man sagen kann, nur wenn beide zusammenkommen, dann kommt man an das Echte ran, sprich an den, also ja, an das Ziel, wäre jetzt so die billige Implementation, was mir einfällt. Aber ja, in dem Sinne, die CA hat auch dann diese menschlichen Probleme, die menschliche Komponente ist damit zu beachten.
Ja.
Denn auch da kann im Prinzip der Angriff herkommen. Und so ein Päckchen gefüllt mit so ein paar Scheinchen könnten für einige doch einen gewissen Anreiz darstellen.
Das stimmt.
Ja. Und ja, ansonsten sind im Prinzip so viele Fehler oder sowas, was einfach so bei einer CA so Umsetzungsfehler, also die passieren. Genau. Aber dann am Ende läuft es ja letztendlich Software und Ähnliches drauf hinaus. Also auch in deren Software kann uns eben einen Fehler mit stecken. Aber das, was wir uns wahrscheinlich dann in der nächsten Sendung einfach mal angucken, sind die ganz interessanten Vorfälle oder Probleme, die in den Endanwenderprogrammen einfach auftreten.
Ja.
Denn Verschlüsselung eben hier im Rahmen von TLS zu implementieren und zu nutzen, ist ja echt nicht ohne. Also, also eben von meiner Krypto-Vorlesung, die ich gehört habe, klar, das implementierst du und fertig aus. Aber der Teufel steckt im Detail.
Genau. Und sehr stark im Detail. Also, das ist halt auch so auch meine Illusion, als ich so irgendwelche Krypto-Bücher gelesen habe und ich weiß nicht, Vorlesungen habe ich irgendwann erst später gehört dazu. Das ist alles Mathematik und das ist quasi sicher und alles gut und dann versuchst du es irgendwie mal irgendwie zu schreiben und dann kommt jemand und guckt drauf und sagt, hier, wenn du da mal dreimal dagegen klopfst, dann fällt dein Algorithmus aber auseinander. Aber ich habe doch RSA genau noch Lehrbuch implementiert, das geht doch
genau. Richtig. Und was, ich hatte nämlich letztens auch so eine Seite, die hat sich mit HTML-Angriffen beschäftigt, also jetzt nicht die Verschlüsselung, sondern mit dem Ziel letztendlich HTML-Injection, also dass ich irgendwas so Spaß betreibe, Cross-Site-Scripting. Und da gibt es auch Möglichkeiten noch und nöcher. Da hat man auch wirklich, da waren so Angriffe dabei, wo ich dann auch erstmal drüber nachgedacht habe, was ist das? Und dachte dann, genial, das ist geil. Wo, dass du an dem einen Element, also Beispiel, Input also so Felder, kann man mit dem neuen HTML5 und sowas auf Autofokus setzen. So, wiederum kann man an anderen Elementen eben die Code anhängen, der ausgeführt wird, wenn ein Element den Fokus verliert. Also macht man zwei Elemente, eins mit dem Auto, also zwei mit dem Autofokus. Das erste kriegt den Fokus, verliert den Fokus wiederum und daraufhin wird eben dieses On-Blur ausgeführt, worin ich im Prinzip mein Dings verpacke.
Ja.
Ziel, also oder Hintergrund ist einfach dessen, dass ich oftmals ein Content-Management-System habe, was so gewisse böse Attribute bei den Tags rauskratzt oder verbietet, aber eben On-Blur und lauter solche obskuren Attribute eben nicht beachtet. Oder beziehungsweise an gewissen Tags sind Attribute möglich, wo man im Leben nicht drauf kommt. Und da sind so, wo ich die Seite durchgegangen bin, es waren viele, viele Angriffe da drin, wo ich gedacht habe, das ist genial. Ja. Also da musst du eben erstmal drauf kommen, wo du eben aus dem Zusammenspiel mit mehreren HTML-Elementen da irgendwelche Angriffe hast. Oder zum Beispiel auch ganz cool fand ich den Angriff im HTML5 ist jetzt endlich mitgekommen, dass du solche Sachen abfragen kannst. A, die Schreibrichtung des der Eingabe, also genau. Genau, die Richtungen. Und wenn du in dem Sinne dann es schaffst, ein Feld einzufügen, ein so ein Direction oder sowas, das wird nicht angezeigt, also der Benutzer merkt überhaupt nichts davon. Du gibst dem Ding denselben Namen wie das Passwort, was der eingeben soll. Also das Input-Field hat denselben Namen wie das Input-Field vom Passwort. In der Reihenfolge wird dann natürlich eben deine Direction gewinnen. Ergo darfst du dann zweimal oder eben einmal raten, ob er eine LTR oder RTL Passwort gewählt hat. Und das sind so ein paar geniale Angriffe. An das denkst du überhaupt nicht. Also das ist das, wo ich jetzt auch gesagt habe, puh, also HTML irgendwo eingeben lassen, nie und nimmer. Da wirst du deines Lebens nicht froh, denn das validierst du nicht. Oder Validierung ist auch eben so ein Stichwort. Da interessante, wie man die Validatoren, all die Validator austrickst, weil man nämlich zum Beispiel, das war auch pervers, man kann das kleiner und größer ist nochmal in Kombination in einigen UTF-8-Zeichen drin.
Genau.
Und dementsprechend wird da ein Validator, der billig ist, also ich sag mal so ein blöder regulärer Ausdruck, sagt dann, oh, hier ist Schluss, aus, Ende, okay, jetzt geht's ganz sicher weiter. Das war noch die zweite Hälfte eines UTF-8-Zeichens. Und dementsprechend ignoriert das der Browser. Und und man schleust auf diese Art und Weise im Prinzip sein HTML, seinen aktiven HTML-Code ein.
Ja. Na, ich weiß, ich habe irgendwo mal versucht, einfach das kleine als Zeichen in verschiedener Art und Weise in HTML darzustellen. Also wie man das in HTML umsetzen kann. Ich weiß, also entweder waren es 30 verschiedene Möglichkeiten oder sogar 60, die ich da gefunden habe.
Krass.
Also das ist ja echt abgefahren. Und das. Eben, was du sagst, das kriegst du nie abgefangen. Also mit einer. Ja. Es gibt ja diesen sehr legendären Beitrag bei Stack Exchange, wo das.
Aber den wiederum finde ich gut. Also, warum kann man HTML nicht mit einem regulären Ausdruck auswerten, bewerten?
Na, auswerten. Das ist, ja, das hatte jemand gefragt, wie man mit einem regulären Ausdruck HTML erkennen kann, glaube ich.
Genau, oder prüfen. Also, genau. HTML auf Gültigkeit prüfen kann. Ja. Ich glaube, das war nämlich so dieses Ziel. Und da muss ich aber wiederum sagen, das sollte man unbedingt lesen, denn da steht die wissenschaftliche Diskussion dahinter. Und im Kern, ich glaube, hier bräuchten wir jetzt nur das Schlagwort Dück-Sprache in den Raum werfen. Das ist diese Klammersprache, wo du nur Klammer auf, Klammer zu hast. Und die ist schon nicht mehr Chomsky.
Okay.
Aber auf alle Fälle, eine derartige Klammersprache lässt sich nicht mit dem regulären Ausdruck parsen, außer man hat so ein Perl regulär. Ja. Aber mit einem standardregulären Ausdruck lässt sie sich nicht prüfen. Und dementsprechend bei HTML hat man ja auch immer öffnenden Tag, schließenden Tag. Und eine derartige Kombination kann man auch nicht mit einem regulären Ausdruck prüfen.
Also meine kleine als Datei, ich hatte jetzt gerade geguckt, 90 Zeilen. Also ich habe das kleine als
90 Möglichkeiten gefunden.
Wie man das kleine als in HTML verpacken kann quasi. Also eben normal mit kleiner als, dann hast du Prozent 3C. Aber kannst du eben Prozent klein C, also 3.
Nee, Prozent. Prozent?
Prozent 3C.
Das, wer akzeptiert das? Das ist URL
das Encoding. Ist, ja, aber trotzdem kannst du das, das wird zum Teil auch mit
akzeptiert. Boah, echt? Die sind ja.
Genau.
Das, was,
dann, was du auch eben machen kannst, du kannst diese, also dieses, ich weiß nicht, wie das jetzt korrekt heißt, aber UTF-8, also Kaufmännisches und.
Ja, genau, HTML-Encoding.
Ampersand Raute, genau.
Genau.
Und dann auch wieder X3C.
Genau. Oder im Prinzip die Dezimaldarstellung.
Das genau, und dann, genau, also, und dann kannst du aber auch nullen, also X03C geht und so weiter.
Aber das ist eigentlich uninteressant.